Herzlich willkommen zum Terminator Podcast, dem Podcast von wirsindmovies.com. Mein Name ist David Schröder und heute sind bei mir
Robert Dörre,
Hermann Bauer.
Wir besprechen den kompletten Terminator-Franchise vom ersten Terminator 1984 über das Meisterwerk von 1991, Terminator 2, Judgment Day, bis hin zu Teil 3, 4 und sogar den Sarah Connor Chronicles der Serie, die 2007 bis 2009 produziert wurde. Und wir fangen an mit dem ersten. Und wir möchten diesmal von Anfang an darauf hinweisen, es wird hart gespoilert, es wird über alles erzählt. Der Terminator-Franchise ist schon ziemlich alt und von daher denken wir, dass unsere Zuhörer mit der Materie vertraut sind.
Ich werde auch direkt am Anfang eins verraten. Der Terminator ist kein Mensch.
Also, im ersten Terminator-Film von 1984 geht es eben um die junge Frau Sarah Connor, auf die sowohl aus der Zukunft eine Killermaschine in menschlichem Gewand quasi, gespielt von Arnold Schwarzenegger, also ein kybernetischer Organismus nennt er sich, ganz wichtig, wird eben auf die angesetzt, um sie zu töten, weil sie anscheinend den Retter der Menschheit gebären wird.
Der Anführer des Widerstands gegen die Maschinen.
Genau, und Schwarzenegger wird eben aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt, um das Übel schon im Mutterleib quasi auszurotten. Und gleichzeitig schickt der Widerstand aus der Zukunft auch einen Menschen, gespielt von
Michael Biehn,
genau, der heißt im Film Kyle Reese oder so. Genau, und der beschützt eben oder probiert Sarah Connor vor dem anrollenden Muskelpaket zu beschützen. Ja, soweit die Zusammenfassung.
Genau. Der Film spielt genau in dem Jahr, in dem er gedreht wurde, nämlich 1984, was einen sehr wichtigen Fakt nämlich festmacht, nämlich das Geburtsjahr von John Connor. 9 Monate später, 1985, ist er geboren worden. Das wird noch später bei den anderen Filmen interessant, denn was das Alter des Jungen angeht, das variiert manchmal stark von den Zeitangaben, die in den Filmen gemacht werden.
Im zweiten hauptsächlich. Also, da gibt es ja mehr, oder? Verschiedene Interpretationen, wie alt er jetzt sein könnte. Aber da kommen wir später
zu. Erstmal allgemeine Eindrücke zum ersten Terminator.
Ja, also ich muss sagen, ich habe die jetzt zum ersten Mal wirklich bewusst gesehen. Die Reihe extra für den Podcast, sicherlich als Kind mal irgendwie, aber konnte mich halt für diese Actionfilme eh nie so begeistern. Schön, David, mach alles kaputt. Ja, die Story ist halt schon relativ rudimentär vorhanden. Ne? Es ist also wirklich ein einfacher Plot und es geht halt hauptsächlich darum, um die Action. Und man muss halt sagen, also mich hat es halt nicht wirklich überzeugt, also auch von der Umsetzung her. Das liegt sicherlich daran, dass der nicht wirklich hochbudgetiert war.
Das Budget lag bei gerade mal 6,4 Millionen Dollar.
Ja, es ist halt nicht besonders viel. Das sieht man dem Film auch an. Und das ist halt, ja, meine gut, wir sind halt mit Filmen aufgewachsen, die schon wesentlich realistischer aussehen und das hat mich dann in der Hinsicht schon gestört, mal ganz davon abgesehen, dass der Plot halt nicht besonders viel hergibt.
Ja, es ist halt besonders so, dass im Gegensatz zum zweiten Teil, der halt für seine Zeit einfach überragend aussieht und den wahrscheinlich die meisten Leute auch eher gesehen haben, würde ich fast sagen, als den ersten Teil, weil es einfach der Mega-Blockbuster 1991 war.
Und der ja auch für heutige Verhältnisse
noch immer noch aussieht. Wirklich bahnbrechend aussieht. Jetzt nicht bahnbrechend Avatar-mäßig, aber immer noch unglaublich anschaubar für einen 20 Jahre alten Film. Ja, da kackt der erste Film halt echt gnadenlos ab, weil es alles halt so ein bisschen abgehackt wird.
Also besonders der Einstieg sieht ja ziemlich trashig aus, wenn dann da diese Flugzeuge, also diese komischen Flugobjekte rumfliegen und rumschießen so und dann kommen die halt in diese Welt unter Blitzen.
Das
und
sind
so,
halt das Modellaufnahmen, die er benutzt hat.
Ja, aber das sind im Zweier auch Modellaufnahmen. Da wirken die ziemlich gut. Also wirken im Vergleich besonders zum Dreier, in dem wir dann das erste Mal diese Skynet-Jäger als animierte Killermaschinen auftauchen, finde ich, wirken die im Zweier zum Beispiel viel plastischer und besser, meiner Meinung nach, weil denen einfach nicht anzusehen ist, dass sie aus dem Computer entstammen und beim Zweier das Budget klar deutlich höher war, um auch spektakulärere Modellaufnahmen zu machen, als im Einser, wo es halt alles noch ein bisschen amateurmäßig und abgehackt wirkt.
Wenn wir schon auf die Special Effects eingehen, dann die finale Schlacht, bei der Terminator seine komplette Haut verliert und dann im Stop-Motion-Verfahren
da wirkt er halt echt ziemlich behäbig und wenig angsteinflößender. Also wenn man heutige Verhältnisse so sieht. Ich habe den Film mit wahrscheinlich 6 das erste Mal gesehen, dann mit 10 oder 12 nochmal gesehen, da fand ich ihn unglaublich spannend und geil, aber da war ich 12. Und jetzt habe ich ihn mir für den Podcast halt nochmal angeguckt, hatte den halt jetzt nicht unbedingt storytechnisch so fortschrittlich im Kopf, aber hatte irgendwie so ein mega spannendes Bild von dem Film im Kopf, das sich aber einfach nicht mehr so eingestellt hat, weil er einfach besonders im Finale unglaublich behäbig gewirkt hat.
Ja, denn eine besondere Spannungsdramaturgie hat er ja eh nicht.
Nein, aber ich fand,
Haut drauf.
Ja, aber ich fand die Action-Szene allein aufgrund der Thematik, nämlich aufgrund dieses unaufhaltsamen Killers, der einfach nicht durch Menschenhand gestoppt werden kann, fand ich, hatten die schon nicht schon ein großes Spannungspotenzial, aber jetzt, als ich den das letzte Mal gesehen habe, kam es echt nicht mehr so rüber.
Es waren aber schon verdammt gut gemachte Sequenzen drin. Man muss halt immer wieder im Hinterkopf behalten, was für ein Budget er hatte. 6,5 Millionen.
Er muss natürlich auch bedenken, was für eine Zeit er entstanden
ist. Genau, 1984, das ist schon eine ganze Weile her. Und zum Beispiel die Sequenz, die ja lange Zeit in Deutschland geschnitten war, in der er sich sein eigenes Auge
herausoperiert. Das ist ja aber keine Action-Sequenz.
Nein, das ist keine Action-Sequenz, aber es ist eine Special-Effect-Sequenz.
Ja,
und die haben sie verdammt gut und überzeugend umgesetzt.
Ja, das war auch der Grund für die Indizierung.
Ja.
Kann kein Mensch verstehen. Er schnibbelt einen Roboter an seinem Roboterauge rum und die indizieren deswegen den Film. Und heutzutage...
Ja, das ist das Interessante. Der wurde 1985 von der Bundesprüfstelle indiziert und erst im August 2010 neu geprüft und dann ab 16 freigegeben in seiner ungekürzten Fassung.
Ja, von der Bundesprüfstelle für junge Fälle Medien.
Ja, genau.
Wegen gerade den beiden Szenen, wo er sich den Arm aufschneidet und ein bisschen an seinem Metallzeug da rumbastelt und sich das Auge... wegschneiden.
Ja, zu dieser Special-Effects-Sequenz mit dem Arm habe ich auch noch ein schönes Video, das linke ich euch mit unten rein, könnt ihr euch mal angucken, wie man das im Amateurbereich nachmachen kann.
Und das wirklich überzeugend aussieht, ich habe das Video auch gesehen.
Ja, so unverständlich finde ich es ja nicht. Ich meine, diese Vorstellung oder sagen wir das, was erlaubt ist, so die State of the Art, was erlaubt ist, der verschiebt sich ja immer weiter, umso weiter es auch in der Filmgeschichte voranschreitet. Also natürlich aus heutiger Sicht, wenn das heute indiziert werden würde, wäre es unverständlich, aber na gut, es gibt auch Filme, wo ich heute noch sage, das ist mir unverständlich. So Filme, die doppelt lebenslänglich bekommen haben quasi, ne? Um mal zu zitieren.
Aber mal zum Vergleich, ein anderer Arnold Schwarzenegger-Film, der auch jahrelang indiziert war, war Predator. Er kam 2 Jahre später und da ist die Gewalterstellung halt deutlich expliziter. Ey. Da sieht man, wie der eine eiskalt seinen Arm verliert und dann mit einem Stümmel nur noch wild um sich ballert, wie wirklich Blutfontänen aus Körpern schießen. Da finde ich es auch noch irgendwo legitim, dass man den zu der Zeit vielleicht indiziert hat.
Naja, und natürlich die berüchtigte
Wirbelsäulen-Szene, klar.
Das ist, aber es ist halt oftmals auch, wenn, sag ich mal, die Gewalt nicht nur explizit ist, sondern wenn auch die Einstellungen, sag ich mal, sehr ins Detail gehen, also wenn das sehr große Aufnahmen sind. Zum Beispiel ist heute immer noch, wenn irgendwie man sieht, wie Fingernägel abbrechen oder Zähne rausgezogen werden, wenn man das explizit zeigt, sowas wird heute auch immer noch weggenommen vom Markt. Hier sowas wie, Gott, wie heißt dieser Film mit dem Zug?
Midnight Meat Train.
The Midnight Meat Train. Da ist auch eigentlich der Hauptgrund wahrscheinlich, warum dieser Film nicht verboten ist, auch weil da solche Szenen explizit gezeigt werden. Ansonsten ist der gar nicht so hart im Vergleich zu anderen Filmen, die halt ganz normal ab 18
Jahren sind. Ja, aber das Ding ist eben, dass du hier ja wenig... Mensch, also du siehst ein bisschen menschliches Gewebe, was er sich vielleicht wegnehmen muss, um dann auf ein Metallinneres zu
gucken. Die Assoziation klar, ist ja schon nah, weil er ja sehr menschlich aussieht einfach. Ja, ne?
Lässt sich streiten. Das ist wirklich...
Ja, aber unsere FSK und unsere Bundesprüfstelle sind ja eben ein bisschen für teilweise willkürliche Entscheidungen bekannt.
Das ist wohl wahr, aber das ist eine ganz andere Debatte. Ich muss aber trotzdem sagen, dass er unheimlich ambitioniert ist. Ich meine, wenn man sich die Werksgeschichte von Cameron anguckt, er hat vorher nur ein Credit für Piranha Teil 2.
Fliegende Killer.
Und es steckt verdammt viel Spielerei mit drin, sage ich jetzt mal. Da sind schon so viele Details mit drin, die so fest mit dem Terminator-Franchise verbunden sind, die immer wieder zitiert wurden. Beispielsweise die Kernsätze, die Arnold Schwarzenegger im Film sagt. Er sagt gerade mal 17 Sätze und davon sind so viele Sätze legendär.
Aber ist ja allgemein so, dass der Film aus Arnold Schwarzenegger eine Action-Ikone gemacht hat.
Ja.
Dass der Film ganz klar den größten Anteil an Arnold Schwarzeneggers Action-Karriere und an seiner...
Conan der Barbar hat den Grundstein gelegt und Terminator hat ihn absolut...
Man muss aber sagen, es ist eine sehr, sehr dankbare Rolle. Ne? Er ist ja nun nicht der mimische
Natürlich,
Künstler und kann da halt einen Roboter spielen. Das ist halt perfekt
zum Ja, Film. Aber es geht wirklich nur um Physis, um körperliche Präsenz und um störrische Blicke höchstens und das Beherrschte.
Es gibt auch eine wunderbare Anekdote, die James Cameron mal in einem Interview gesagt hat, zu diesem österreichischen Akzent, den Schwarzenegger hat, der so krass dominant ist. Und da hat er gemeint, dass dieser Dialekt... wahrscheinlich auf die Produktion der Terminator-Modelle der Maschinen zurückgeführt ist, dass sie das noch nicht perfektioniert haben. Großartig. Ja, es sind Sätze wie Come with me if you want to live. I'll be back ist sogar auf der Liste der 100 berühmtesten Filmzitate auf Platz 37 gelandet.
Wundert mich, dass das so weit hinten ist. Ich hätte ihn sogar noch weiter vorne. Ich meine, kennt ja echt jeder, der irgendwie was mit den 90ern
wobei
zu
der
schaffen
erste,
hat, mit den 80ern.
Wobei der erste Satz natürlich Hasta la vista, Baby ist, wenn man an den Terminator
den hat er sich sogar denkt. Patentieren lassen.
Ja. Aber auch
nee, nicht patentieren, aber die Rechte an dem Satz hat er sich irgendwie echt sichern lassen.
Nee, es war I'll be back, nicht Hasta la vista, Baby. Das ist ja auch das.
Bist du sicher?
Ja, es gab zum Beispiel Videos, wo er im Irak aufgetreten ist zur Motivation der Truppen und alle immer wieder nur I'll be back, I'll be
echt?
Back.
Ich dachte, das ist ja. Hasta la vista, Baby.
Nein,
nach
dem zweiten Film. Den hat er sich sichern lassen.
Aber was man sagen muss, der erste ist halt nicht so. Also die anderen Teile haben schon, ich habe jetzt nur bis Teil 3 gesehen, den vierten nicht, aber die anderen haben schon noch wesentlich mehr ironische Szenen auch dabei.
Auf jeden Fall.
Als der erste. Der erste nimmt sich doch schon recht ernst auch, so als Actionfilm.
Der erste, der ist sehr viel zynischer. Als Beispiel, als Paradebeispiel möchte ich die Sequenz nennen, wo er in seinem Hotelzimmer sitzt und gerade seine Waffen zusammenbaut. Es kommt der Hausmeister vorbei, klopft an seine Tür und dann sieht man aus seiner Sicht, aus dem Terminator-Mode, vier verschiedene Antwortmöglichkeiten. Wofür entscheidet er sich?
Hey buddy, you got a dead cat in there or what?
Fuck you, asshole.
Das ist die menschlichste, angebrachteste Reaktion, die Maschine auswählt in so einer Situation. Das ist zumindest
auch interessant, dass diese Subjektive aus dieser Roboter sich erst relativ spät in dem Film kommt. Ne? Also es ist eine ganze Zeit lang, dass man das noch nicht sieht. Ich weiß nicht genau, aber ich würde schätzen, so erst nach, weiß ich nicht, einer Stunde oder so sieht man das erste Mal so aus dem Blick überhaupt von Arnold Schwarzenegger.
Ich dachte, dass es schon vorher der Fall ist.
Also allein bei der ersten. Vielleicht habe ich es jetzt vergessen, aber ich habe
das so in Erinnerung. Ich habe im Kopf, dass es bei der Verfolgungsjagd nach der Schießerei im... Wie heißt der? Diese Techno-Bar da.
Tech-Noir, da kommen wir noch drauf.
Diese
unterschwelligen
diese
Anspielungen.
Diese Punk-Techno-Grotte da, in der sich Sarah eben vom Terminator und vom Kyle Reese versteckt. Und danach, glaube ich, bei dieser ersten Verfolgungsjagd, wo Kyle, glaube ich, ein Auto sprengt und dann Arnold so durchs Feuer läuft, dass man da schon die ersten Point-of-View-Shots quasi aus seiner Perspektive hat. Aber vielleicht täusche ich mich.
Und womit der Film auch schon spielt, was für Motive aufgreift, ist dieses, dass jemand in dem Film nicht genau weiß, wer ist jetzt der Gute und wer ist der Böse. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob sie direkt mitbekommt schon, dass sie von diesem, also ob sie
da nee, sie dachte ja, dass sie vom Kyle beschattet
genau,
wird.
Genau, dass sie vom Kyle beschattet wird und dabei ist er aber eigentlich der sie beschützen will. Und dieses Motiv taucht ja auch später wieder auf, dass Leute nicht wissen, wer ist jetzt der Gute und wer der Böse.
Ja, damit wird ja aber später auch bewusst gespielt.
Ja, klar.
Also da ist es ja...
Das ist ja eben, das ist ein sauguter Griff, dass im zweiten Teil ja. Arnold Schwarzenegger dann als der Gute eingesetzt wird. Also finde ich... Und was mich, also um jetzt mal direkt drauf zu kommen, bevor ich das vergesse, ich finde allgemein, der Film hat zwar storytechnisch nicht so viel zu bieten, also vom dramaturgischen Aufbau und so her, aber diese Idee... dass Maschinen irgendwann, sage ich mal, die Macht an sich reißen, also diese Angst davor, das finde ich schon einen ganz interessanten Gedanken, zumal das halt 1984 jetzt noch nicht die Zeit war, wo das so stark prosperiert ist, aber trotzdem schon irgendwie, ja, unterschwellig vielleicht doch schon, das geht immer weiter und wie ist das denn, wenn das denn vielleicht mal selber anfängt zu denken und etwas da ist, was halt nicht nach menschlichen und emotionalen Dingen handelt, sondern wirklich rein... Ja, ich weiß nicht mehr, ob man rational sagen kann, weil rational hat wieder was mit Verstand zu tun, aber so wie ein Computer das halt macht, ne? 0-1, also zwischen richtig und falsch irgendwie entscheiden.
Ja, aber rein storytechnisch sind dann ja wirklich der zweite und dritte Teil diejenigen, die eigentliche Geschichte, für die der erste Teil so quasi die Grundlage bildet, ausbauen und auch
klar, aber dieser
meiner Gedanke Meinung nach
ist ja da schon
überzeugend vorhanden. Ausbauen. Ja klar, der Grundgedanke wurde im ersten gesetzt, aber dann im Grunde nicht weiter aufgegriffen, um eben das Action-Spektakel.
Ja, aber ich finde das kulturhistorisch schon interessant. Ich meine, sowas kommt ja nicht von ungefähr.
Das ist eine ziemlich interessante Sache. James Cameron hat in einem Interview mal gesagt, dass die Motivation, Terminator zu machen, war die Idee eines Bildes, nämlich des Bildes im Finale, als das Skelett aus dem Feuer herauskommt. Das war seine Ursprungsidee und um diese Szene herum hat er den Film geschrieben. Er hat das von dem Punkt aus eigentlich zurückgeschrieben quasi. Zuerst das Finale gehabt und danach die Vorgeschichte dazu erzählt. Und interessant zu wissen auch, dass zuerst gar nicht Arnold Schwarzenegger als Terminator vorgesehen war, sondern Lance Henriksen, der dann die Rolle des Polizeichefs übernommen hat.
Und ich könnte mir den aber im Nachhinein auf keinen Fall als Terminator vorstellen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ein schmächtiges Bübchen.
Schwarzenegger ist so untrennbar mit dieser Rolle verbunden, jede weitere Idee.
Gut, jetzt im Nachhinein natürlich.
Ja. Auf jeden Fall. Aber ja. Wie hättest du dir das vorgestellt, wenn quasi, ich meine, Schwarzenegger grenzt sich auch von seiner Umgebung durch die Physis gnadenlos ab. Er ist zwar Teil davon, aber dann...
Deine Terminator-Figur schießt schon übrigens
allein, auf mich. Allein durch die körperliche Masse doch nicht. Und so ein Lance Henriksen wäre halt mehr so ein... Also ich weiß nicht, ich habe mit einem Terminator nie so einen vorsichtigen und, weiß ich, leisen, hinterhältigen Killer im Kopf, den ich mit Lance Henriksen, glaube ich, eher in so einer Rolle gesehen würde. So ein Infiltrator-Killer, sondern einfach nur so eine Haut drauf gestaltet.
Ja, ich sag mal, Arnold Schwarzenegger hat ja zu der Zeit eh noch eine Physis, wo man sich denkt, er würde es halt eh schon mit einigen aufnehmen. Ne? Natürlich würde er dann nicht den Kugelhagel aushalten, aber er ist halt so schon sehr martialisch und man nimmt ihm halt auch gut diese Killermaschine einfach ab.
Oder auch siehe Conan der Barbar, wo er eigentlich nur durch seine Muskelpräsenz seine Rolle ausfüllt.
Oder Herkules.
In New York. Ja,
da ist er Arnold Strong.
Mr. Universe. Produziert wurde das Ganze 1984 schon von Mario Casa, der neben James Cameron für alle aus dem Franchise heraus entstandenen Sachen einen Credit bekommen hat. Der hat alles im Terminator-Franchise produziert und James Cameron hat natürlich immer den Credit bekommen für Created By. Wobei es interessant zu sehen ist, dass in der IMDb er den Credit nicht für die Sarah Connor Chronicles bekommen hat, warum auch immer, dass ja seine Figuren sind.
Aber ich habe eine kurze Anmerkung, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es gesehen zu haben. Am Anfang, als Arnold Schwarzenegger den Punks begegnet und die Kleidung haben will, ist einer der Punks, glaube ich, Bill Paxton, oder?
Genau, den er dann wieder in Aliens besetzt hat und in Titanic.
Bill Paxton? Ah, als Forscher, der die Titanic...
Genau, der sie lebt in der Gegenwart.
Wie scheiße der da war.
Ah, genau. Und wir müssen natürlich noch erwähnen, Stan Winston als Creative Arts Designer, der für die ganzen Special Effects zuständig war.
Das Ding ist, visuell ist das Modell an sich unglaublich beeindruckend. Und
ja, sie hatten für diese Aufnahmen damals, hatten sie tatsächlich dieses Endoskelett in Originalgröße gebaut und haben das dann auf eine tragbare Plattform montiert, sodass sie das dann auch in den finalen Sequenzen in der Fabrik selber dort bewegt haben und dann zusammengesetzt haben zu den Szenen. Ich möchte nochmal auf die Figur des Terminators eingehen selber und über den Charakter, den er hat, denn der variiert im Laufe des Franchises. Der Terminator hier ist einfach eine absolut unaufhaltsame Killermaschine, die...
Sollen wir das vielleicht genau erklären, wenn wir von Film zu Film kommen?
Aber die Frage ist ja, also erstmal grundlegend, hat er denn einen Charakter? Das ist ja schon fraglich.
Ja, Charakter natürlich nicht im...
Er ist alles...
In dem philosophischen Sinne, nein, da er eine Maschine ist. Aber sein Auftrag, seine Agitation, wie er sich bewegt, ohne Pause und er tötet ohne Kompromisse, denn das variiert später, das werden wir auch noch zeigen. Und er lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Also wenn nicht die Presse zum Schluss gewesen wäre, der wäre, wenn die Hand alleine wäre wahrscheinlich noch weiter gekrochen, wenn es möglich gewesen wäre, um Sarah zu vernichten. Und das ist ein Attribut, wie gesagt, das ich in fortlaufenden Franchise ein bisschen vermisst habe. Deswegen wollte ich darauf nochmal explizit eingehen. Und natürlich diese kleine diese Spielerei, die er drin hat. Ist euch zum Beispiel der eine Shot aufgefallen, als der Terminator an dem ersten Haus von Sarah Connor vorfährt? Er sucht ja vier Sarah Connors, glaube ich, oder drei. Und als er an dem ersten Haus vorfährt mit seinem Auto, was überfährt er da? Einen kleinen Spielzeugtruck, der ganz zufällig dem aus Teil 2 ähnlich sieht. Ist euch das nicht aufgefallen? Das war für mich schon mal so ein Augenzwinkern und das haben sie wieder aufgegriffen. Ich meine, der ganze Franchise lebt von Zitaten des ersten Teils und des zweiten natürlich. Und dann zum Beispiel auch die Message auf dem Anrufbeantworter von Sarah Connor selbst. Auch Maschinen brauchen Liebe. Bitte nach dem Piepton sprechen.
Ja? Ist mir nie aufgefallen.
Nee, ist mir auch nicht
aufgefallen. Und das Interessante ist sogar noch, auf der Originaltonspur ruft ja das Date an und sagt ihr ab, weswegen sie ja dann alleine losgeht. Diese Stimme im Original ist James Cameron, der sie dann Jahre später sogar geheiratet hat.
Krass. Echt, James Cameron hat ja. Linda Hamilton geheiratet?
Ja, die waren 2 Jahre verheiratet, 97 bis 99, wenn ich mich nicht irre.
Lässt nichts an drin.
Ja, vorher war er noch mit Regisseurin zusammen, die jetzt gerade den Oscar gekriegt hat für
Catherine Bigelow.
Also der erste, er ist verdammt nihilistisch, es ist ein kompromissloses Chase-Movie und ich finde in seiner Ambition auf jeden Fall ein guter Film. Mir hat er gefallen.
Auch
heute noch. Er hat technische Schwächen.
Er hat technische
Schwächen, aber dass das korrigiert werden soll, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich finde ihn auch heute noch immer sehenswert.
Ja, aber für mich ist das Problem, meine gut, ich bin allgemein jetzt kein Fan von solchen Filmen, also die halt nur eigentlich darauf aus sind, auf Effekthascherei. Aber wenn das dann halt so ist, dass ich schon so einen Plot habe, der eigentlich quasi nicht vorhanden ist, dann muss er wenigstens irgendwie optisch was bieten oder wenigstens irgendwie ein paar Einfälle haben, die mich unterhalten. Das hat er für mich irgendwie nicht geschafft. Aber da gut, für mich gibt es dann halt auch diesen Mittelweg nicht, weil mich halt allgemein mich daran nicht so erfreuen kann, an diesem Genre. Mhm. Wenn er besser strukturiert gewesen wäre und da mehr zu bieten hätte, aber gut, das, ja, vielleicht gibt es auch diese Grundideen nicht wirklich her, aber das ist jetzt eine andere Frage. Das hat auch was mit Kreativität und Fantasie und wie auch immer zu tun. Das würde ich ja jetzt auch nicht so beurteilen. Ich meine, der James Cameron hat ja da schon kreative Arbeit dran geleistet und man soll es erst dann besser machen, aber ich als Zuschauer kann ja trotzdem dann sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Und das war bei mir, ja, man kann sich den angucken so, das hat mich jetzt auch nicht umgebracht, dass ich ihn mal gesehen habe, aber
okay.
Ja, das einzig Gute für mich an dem Film ist, dass ich mir den zweiten angucken konnte.
Ich wollte gerade sagen, ohne den Film wäre nie der unglaublich perfekt, supergeile zweite Teil entstanden.
Eine Sekunde noch, wir sind noch nicht ganz fertig. Und zwar wollte ich noch über eins sprechen, wenn der Terminator als absolut rücksichtslose Killermaschine immer geradeaus, ein Feuer kann ihn nicht aufhalten, seine ganze menschliche Haut ist weg, der marschiert trotzdem weiter, gab es zwei Szenen, die ich recht merkwürdig fand. Und zwar kurz bei der Verfolgungsjagd aus dem Parkhaus raus, kurz bevor sie von der Polizei geschnappt werden.
Wenn sie in die Wand haut und er abhaut.
Genau. Genau, kurz vor dem Aufprall, vor der Wand, sieht man ein vor Erstaunen verzerrtes Gesicht und so eine abwehrende Haltung auf das Kommende. Das ist auf jeden Fall eine menschliche Reflexion, nämlich die von Überraschung. Das ist, ich nenne es des Terminators menschliche Momente. Oder auch in dem Shootout von der Bar selber, dieses wilde Umhergeballere. Er ist eine Maschine, der weiß genau, wo sein Ziel ist und er hält wie in bester...
Ich glaube, das ist aber dem Effekt geschuldet. Dass es einfach heftiger aussieht, wenn er so den ganzen Club niedermäht.
Ja, aber es ist doch nicht sein Primärziel.
Ich denke selbst bei der Szene, bei dem Unfall, dass man sich da nicht so Gedanken drüber gemacht hat. Also natürlich kann ich es jetzt nicht rausfinden und eigentlich möchte da auch gar nicht so tief gehen, aber für mich wirkt das eher wie was nicht so durchdacht ist, anstatt jetzt dem irgendwie eine menschliche Komponente einzuhauen.
Nö, das war auch nicht sein Anliegen. Und ich erwähne es auch nur,
weil... Das ist mir auch egal, ob es sein Anliegen war oder nicht, aber es wirkt für mich nicht so. Für mich wirkt es eher wie was, wie du gesagt hast, merkwürdig. Es passt halt einfach irgendwie nicht rein.
Ja, ich erwähne es nur, denn im späteren Verlauf des Franchises wird auch immer wieder die Frage gestellt, wie menschlich die Maschinen denn auch sind. Es wird irgendwann eine philosophische Komponente und bei Sarah Connor Chronicles, aber da kommen wir nachher drauf. Wir kommen zu Terminator 2.
Mein persönlicher Lieblingsfilm.
Dein persönlicher Liebling? Okay. Also.
Also Lieblingsfilm von allen Filmen dieser Welt, nicht nur des Franchise.
Denn Hermann kennt alle Filme.
Denn ich habe die original lizenzierte Arnold Schwarzenegger Terminator 2 T-800 Actionfigur neben mir stehen.
Die, wie unser ich vorhin schon mal gesagt habe, schon wieder mit der Kanone auf mich zeigt.
Weil sie einfach auf dich programmiert ist.
Okay. Teil 2 spielt 1995. Wir hatten gerade eben schon festgestellt, John Connor muss 1985 geboren worden sein. Das heißt, er wäre 10 Jahre alt. Sieht im Film eher aus wie 12, 13, würde ich sagen. Gespielt von Edward Furlong. Und aus dem Jahr 2029 wird ein T-1000 von den Maschinen wieder zurückgeschickt. Der T-1000 gespielt von...
Robert Patrick,
ja. Und soll John jetzt im Teenageralter angreifen. Das Sekundärziel ist natürlich Sarah Connor nach wie vor. Und der Widerstand schafft es, wieder eine Maschine zurück, also dieses Mal eine Maschine zurückzuschicken, nämlich Arnold, der diesmal als Freund von John Connor ihm zur Seite steht. das ist eigentlich so grob der ganze Plot und auf Details werden wir gleich eingehen. Gut. Wisst ihr, wann der Judgment Day ist?
Ich dachte mal 94. Nee, 97.
97. Kennst du auch das genaue Datum von Judgment Day?
Irgendwann im August.
Genau, der 29. August 97. Wisst ihr, warum der 29. August? Nö. Der 29. August 1945 war der Tag, an dem die zweite Atombombe auf Nagasaki fiel und vier Jahre später, 1949, die Russen zum ersten Mal ihre Atombombe im Trinity-Test getestet haben. James Cameron nennt ja auch diese Dreierkonstellation Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong und Linda Hamilton die atomare Familie, wenn sie zusammen unterwegs sind. Naja, Eindrücke zum Film.
Also ich meine, ich glaube, es reicht zu sagen, dass es mein Lieblingsfilm ist, weil er einfach meiner Meinung nach das Genre, nämlich den Science-Fiction-Action-Film, unglaublich weitergebracht hat und der zu der Zeit auf jeden Fall nie besser war.
Ja, es sind besonders die Morphing-Sequenzen, die
damals... Also das ist jetzt der tricktechnische Aspekt, aber auch wenn es nur um die Action-Inszenierung geht, ja, um die Abwechslung in den Action-Szenen, finde ich den immer noch beantwortend.
Vor allen Dingen, das ist das legendäre... So viele Actionfilme, B-Actionfilme benutzen die Action als Spektakel. Hier wird die Action benutzt, um die Story zu erzählen. Ohne die Action funktioniert die Story nicht. Sie wird durch die Action vorangetragen und das finde ich das Intelligente und Clevere an dem Film.
Ja, was mich,
man diskutieren, aber
was mich so an dem Film fasziniert, ist eben, dass er zwar, also gut, das ist nur ein Aspekt, dass er tricktechnisch wirklich alles auffährt, was es zu der Zeit gab. Ich glaube, der hat 100 Millionen gekostet, war zu der Zeit der teuerste.
Der erste Film, der 100 Millionen Dollar
kostet. Den es gab, ich meine, man sieht es ihm auch an, wobei Arnold Schwarzenegger wahrscheinlich auch einen guten Batzen des Budgets gefressen hat. Aber er hat ja revolutionäre Computereffekte, Spezialeffekte, wenn es um diesen Robert Patrick geht, der sich in alle möglichen Formen morphen kann, der mit dem Boden verschmilzt. Aus dessen Gliedmaßen plötzlich Stichwaffen wachsen. Aber trotzdem ist die Action selbst, die gezeigte, wirklich fast zu 90% Handarbeit.
Ja.
Und unglaublich spektakulär und aber auch immer übersichtlich umgesetzte Handarbeit, die nicht probiert, Dynamik durch Schnitte oder so zu erzeugen, sondern wo man sieht, dass da wirklich was dahinter steckt und dass das Geld auch so angelegt wurde, dass du merkst, dass da wirklich Kräfte aufeinander geprallt.
Das wird selbst nicht unterschreiben.
Direkt die erste Verfolgungssequenz, Arnie Sprung mit dem Motorrad.
Da weißt du, dass einfach Leute dahinter stecken,
die das beherrschen. Das ist eine durchgehende Sequenz, wunderbar gefilmt.
Besonders beeindruckend fand ich das, wo dieser LKW in diesen von oben dann in diesem Kanalbucht oder was es da ist.
Ja gut, da sieht man zwar den Filmfehler, du merkst, dass dem LKW jede Achse bricht und er dann in der Folgeeinstellung klar...
Ist mir jetzt nicht auffallen,
habe ich mir aber gesagt, doch, ich hab's ungefähr 10-mal angeguckt. Wenn der da auf den Boden knallt, siehst du, wie die Vorderachse komplett wegbricht und wie sich die Reifen beide in dieselbe Richtung quasi so querstellen, mit dem Auto nichts mehr anzufangen ist. Und in der Folgeeinstellung, wo man ihn dann wieder in Bewegung sieht, den LKW, siehst du halt, dass unten die Stoßstange und die Achse wieder komplett
heil sind. Aber das ist aber schon was, ne? Also das sieht halt auch eindrucksvoll aus, dieses Echte. Das ist auch... Man sieht das so Filmen immer an. Das ist auch bei, weiß ich nicht, hier Spielbergs Duel so gewesen, wo der LKW dann am Ende wirklich da runtergekracht ist. Das sieht einfach wirklich realistisch aus. Oder ich meine, selbst ein Buster Keaton hat ja schon so einen Zug wirklich dann da runterstürzen lassen. Es sieht halt schon einfach nach was aus, selbst zu der Zeit.
Was würdet ihr sagen, der Film musste sich damals ein bisschen Kritik einfangen, weil gesagt wurde, dass es eigentlich nur eine Neuerzählung des ersten Teils ist, wenn man die Story sich betrachtet?
Ja, das Grundkonzept ist dasselbe, klar. Maschine wird durch die Zeit geschickt, um immer noch den Anführer der Menschen zu töten. Diesmal jetzt nicht mehr die Mutter, sondern den Anführer selbst. Also im Grundkonzept ändert sich nichts, aber der variiert es auch schön.
Ja, er variiert es
auch schön. Gerade weil er halt auch schon so selbstreflexiv ist, ne? So sich schon als, sage ich mal, Fortsetzung auch versteht, einfach selber. Dieser Film bringt er ihm ja ganz neue Aspekte bei. Mhm. Ob das dann später immer noch so gut funktioniert, ist die andere Frage, aber das hat für mich schon gut funktioniert. Also zum Beispiel, also ich fand den wesentlich besser, für mich hat auch die Story mehr hergegeben und gerade diese Momente dann, wo das so darauf rekurriert, sind halt schon echt bedeutend. Also die geben dem ganzen Film auch irgendwie so abseits von dieser einfach, du sagst jetzt, bahnbrechenden Action-Science-Fiction-Inszenierung, geben den halt auch noch irgendwie so andere Aspekte und das hat mir dann halt auch gut gefallen.
Wir müssen aber erstmal, bevor wir jetzt noch weiter auf einzelne Sequenzen eingehen, müssen wir erstmal davon sprechen, es gibt drei verschiedene Fassungen des Films. Drei offizielle verschiedene Fassungen, und ich rede hier nicht von länderspezifischen Zensuren. Es gibt nämlich einmal die originale Kinoversion mit 137 Minuten, die angeblich Camerons präferierte Version ist. Es gibt den Ultimate Cut mit 153 Minuten, wo die größten Unterschiede sind zum Beispiel die Traumsequenz, die Sarah hat, in der Michael Biehn aus Teil 1 nochmal auftaucht.
Okay, die habe ich gesehen.
Ja, ich habe die auch
gesehen. Dann ist auch eine essentielle Sequenz noch dabei, als sie bei der Tankstelle sind, wo sie den Chip von Arnold aus dem Kopf nehmen und sie ihn zerstören will und John...
Die finde ich auch ziemlich gut, die Szene. Und ohne die wird mir auch was fehlen. Die Traumsequenz weiß ich nicht.
Ja?
Bin mir nicht so sicher, ob ich die gebraucht hätte im Film. Die mir jetzt viel gegeben hat.
Und,
aber die Sequenz mit dem Chip war
viel. Und eine essentielle Sache, und da kommen wir jetzt wieder zurück darauf, warum ich vorhin so explizit darauf eingegangen bin, dass der Terminator zum Beispiel schockiert war im ersten Teil. Es gibt eine Sequenz, die rausgeschnitten wurde für die Kinofassung, wo der Terminator versucht zu lächeln.
Die ist ja mal unglaublich gut.
Dieses Grinsen, dieses total übertrieben breite Grinsen, das macht es fast schon beängstigend, so breit grinst er.
Da ist es, finde ich, da ist es auf jeden Fall bewusst auch. Und das ist zum Beispiel echt ein schöner, ironischer Moment. Also da habe ich halt auch echt lachen müssen.
Das ja, also wir merken, es sind Charaktersequenzen, die den Film erweitern. Und dann gibt es noch den T-1000-Cut, der nochmal 3 Minuten länger geht. Das ist eine Szene, ich kann nachvollziehen, warum er sie entfernt hat. Und zwar ist es nur eine Sequenz. Und zwar... Als sie den T-1000 bei den Adoptiveltern von John anrufen und rauskriegen, dass er durch den Trick mit dem Hund, dass sie den Hund anders nennen und er darauf reagiert und denkt, das wäre der korrekte Name des Hundes, geht er raus zum Zwinger und tötet den Hund und sieht dann auf dem Halsband des Hundes, dass er Max hieß und nicht Wolfie. Was übrigens ein sehr interessanter Komponente ist, der Hund von James Cameron hieß Wolfie. Er hat den Hund im Film nach dem benannt. Und der echte Hund ist übrigens auch im ersten Teil zu sehen an einer Sequenz. In einer Sequenz. Und.
Also der Hund von James Cameron.
Genau. Und selbst der Ultimate Cut schneidet dann später dahin, dass der T-1000 automatisch weiß, wo sich Sarah Connor aufhält. Und diese Sequenz zeigt, wie er noch in Johns Zimmer geht und hinter einem Poster versteckt die Anschrift des Hospitals findet, in dem sie gefangen gehalten wird. Diese Sequenz ist aber echt richtig, richtig merkwürdig gefilmt. Und. Ich habe mir das angesehen und...
Ich bin nicht sicher, ob ich die gesehen habe.
Sie sieht wirklich merkwürdig aus. Also
das mit dem Hund habe ich auf jeden Fall
auch so.
Aber ist das was entfernt wurde?
Ich glaube, in der Kinofassung hat sogar gefehlt, dass der Hund weg war. Der war im Ultimate Cut drin. Und dass er dann ins Zimmer geht, das ist dieser spezielle T-1000 Cut.
Ja, wer braucht das? Ich meine, der Typ hat ja auch rausgefunden, wo John wohnt. Da ist es ja nichts Großes mehr, mit einem Polizeicomputer rauszufinden, wo die Alte wohnt. Da brauchst du ja nicht nochmal
hier
so einen fetten Hinweis.
Dieser Ultimate Cut ist auch nur einmalig in Deutschland erschienen auf der Limited Skynet Fan Edition und muss auch erst mit einem speziellen Passwort freigeschaltet werden, nämlich der Zahlenkombination des Judgment Days, nämlich 82997.
Unsinnige Spielereien.
Also auch dann nach amerikanischer Schreibweise zuerst der Monat, dann der Tag.
Ja, kann man sich ziemlich sicher sein, dass die Szene wo echt für den Arsch ist, wenn man da echt Computer-Genie sein muss, um überhaupt noch zu finden.
Naja. Auf jeden Fall.
Wäre schön, wenn es da noch einen Chip gäbe mit der Version drauf, den man da auch zerstören würde. Und alles glatt gelaufen, alles super.
Für mich besteht der Film aus 2 Teilen. Die erste Hälfte bis zur Flucht aus dem Hospital ist ein 1A konsequent inszenierter Actionfilm, ohne Hemmungen. Und danach driftet er aber in so eine Endzeitstimmung ab, habe ich das Gefühl. Weil dann auch vermehrt die ganzen Charaktersequenzen sind. Die Beziehung zwischen John Connor und seiner Mutter. Die Beziehung zwischen John Connor und dem Terminator. Sarah Connor und der Terminator. Dieses Dreieck. Die Beziehung von Sarah Connor zu Miles Bennett Dyson. Diesen unglaublichen Mordgedanken, den sie in sich trägt. Das driftet alles so unglaublich geil ab. Zum Beispiel in der Wüstensequenz, wo sie bei Enrique ankommen. Und dann hörst du das Voice-Over von Sarah, wie sie die Beziehung zwischen John und dem Terminator beschreibt. John, der sich mit dem Terminator selber unterhält. Das sind wunderbare Endzeitstimmungen. John fragt den Terminator ja selber, wir haben keine Chance zu überleben, oder? Und der Terminator sagt eiskalt, es liegt in der Natur des Menschen, sich selbst zu vernichten.
Ich finde einfach das Verhältnis zwischen John und der Maschine super cool rausgearbeitet. Es sind echt nur so ein paar kleine Momente, die reichen, um zwischen den beiden so eine Beziehung entstehen zu lassen. Wenn John ihm zum Beispiel beibringt, dass er Autos nicht mehr zerhacken muss, um den Schlüssel zu finden, sondern einfach unter diesem Sichtschutz nachgucken kann Oder wenn er ihm seine paar flapsigen Sprüche da zeigt, mit diesem Hasta la vista, Baby, und verpiss dich, Alter, oder was er da alles sagt.
Sind null halt Problemo.
Null Problemo. Das sind echt tolle Momente, die einem die beiden Charaktere innerhalb kürzester Zeit unglaublich viel näher bringen.
Auf jeden Fall.
Wo mir irgendwo so ein Stück gefehlt hat, vom ersten zum zweiten, ist beim Charakter der Sarah Connor. Also am Ende des ersten wirkt die nicht so durch, wie sie dann da im zweiten ist. Also wie du gerade schon gemeint hast mit diesen Mordgedanken, sowas hätte man ihr aus dem ersten Teil der Figur am Ende nicht zugetraut. Da fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Übergang, dass ich sehe, warum ist sie denn jetzt auf einmal...
Würde ich so nicht. Aber da erzählt doch John was drüber. Über ihre Vergangenheit zusammen mit den ganzen Ex-Männern, die sie hatte, weil sie plötzlich nach den Ereignissen diesen Muttergedanken hatte, dass sie den Kleinen jetzt zum Weltenretter ausbilden muss und sich wirklich nur von Mann zu Mann gepoppt hat, um was Neues über Kampftechniken und so zu erfahren.
Und vor allen Dingen Cameron zeigt auch diese Entwicklung, nämlich in den Videoaufnahmen, die ihr in der Anstalt vorgespielt wurden. Er zeigt tatsächlich die Zeit zwischen Teil 1 und 2, wie sie sich da reingesteigert hat, wie sie die Anfälle bekommen hat, wo sie mit der Kamera beobachtet wurde.
Ja klar, aber er zeigt natürlich vielleicht, wie sie sich verändert, aber die Motivation fehlt doch da irgendwie so. Warum wird sie denn auf einmal so neurotisch? Weil sie jetzt da
eingesperrt ist. Weil sie das Ende der Welt verhindern will?
Von der Killer,
weil sie den Tod ihres Sohnes verhindern will?
Und ihr Lieber.
Ja, aber das weiß sie auch schon am Ende vom ersten Teil. Und da wirkt sie halt echt noch so von wegen lockere Aufbruchsstimmung, macht noch dieses Foto und so. Das wirkt halt alles so ein bisschen... Ja, wie soll man...
Lockere Aufbruchsstimmung würde ich das aber am Ende des ersten Teils nicht nennen. Gerade wenn dann das Thema wieder einsetzt. Das ist für mich... Das ist ja auch die Verarbeitung dieses unheimlich genialen Themas, das manchmal ein bisschen aufbauend wirkt und manchmal aber auch runterzieht. Zum Beispiel in der Finalsequenz, wenn der Terminator 2 zerstört wird im zweiten Teil, kommt dieser Sound ja auch nochmal. Und es ist unglaublich, wie... Ja, ich lasse mich da wirklich gerne gehen, wie traurig das einfach ist.
Ich finde es auch wunderschön und traurig. Muss ich sagen.
Ja, und vor allen Dingen auch, wie geil ist das? Das ist doch eigentlich auch schon wieder menschlich. Das Letzte, was du siehst, ist seine Faust mit dem erhobenen
Daumen. Ja, eben, das hast du ja vorhin schon angesprochen, dass im ersten Film wirklich nur die eiskalt berechnende Maschine, die ohne Rücksicht auf Verluste, jetzt mal abgesehen von den zwei Szenen, die du vielleicht nicht so maschinell empfindest, wirklich nur aufs Ziel fixiert war, im Gegensatz zur Maschine, die jetzt probiert zu lernen und sich...
Aber das muss er ja quasi schon so machen, weil er im ersten Teil der Antagonist ist.
Ja, natürlich. Also ich will ja nicht.
Ich meine, wenn du dir den Robert Patrick im zweiten anguckst, der ist ja dann auch nicht mehr viel mehr als die Maschine.
Nee, der ist ja auch die Maschine. Klar, aber dass sich Arnold Schwarzenegger, beziehungsweise der ursprüngliche Terminator, halt quasi weiterentwickelt.
Es ist ja eigentlich ein logischer Schritt, den er gehen muss, damit der Zuschauer sich dann mit der Figur identifiziert.
Ja.
Und die auch so als Vaterfigur für den Kleinen annimmt. Das wird ja auch im Film erwähnt und ich finde... Das passt auch ganz gut, dieser Vergleich.
Und vor allen Dingen auch, wie schön er das verwebt, dass er dieses Mal
"Come with me if you want to live"
vom Terminator sagen lässt.
Ja.
Das ist, er hat wirklich auf vielen, vielen Leveln an die Anpassung gedacht, den Transfer von Teil 1 und 2. Das passiert
heute. Ja, es ist einfach super. Es ist keine Fortsetzung, die einfach nur alles größer machen will, wobei sie das auch macht,
ja,
sondern wirklich auch noch die Figuren.
Aber in einer adäquaten Art und Weise, ne?
Und das ja, ist natürlich. Also die überschwemmt den Zuschauer nicht mit Eindrücken, ja, sondern platziert einfach die Szenen unglaublich, oder das Timing ist unglaublich gut, weil du immer Verschnaufpausen hast, die wirklich mit Inhalt gefüllt sind und nicht nur zum Selbstzweck, um einfach nur ein bisschen Zeit zwischen den einzelnen Action-Szenen reinzubekommen und den Film so auf seine 2 Stunden zu strecken. Aber ich will einfach noch was zu Robert Patrick sagen.
Es
wäre ein Verbrechen, Robert Patrick nicht genannt zu haben. Und man muss sagen, er ist ziemlich... Wahrscheinlich, ich finde sogar der beste Antagonist, den ich je in einem Film gesehen habe. Weil das vielleicht zu hoch gegriffen ist, aber ich finde ihn in seiner unglaublich kühlen und ja zielfixierten, gefühllosen Art so perfekt. Also der wirkt halt im Gegensatz zu Schwarzenegger, gewinnt er noch so eine weitere Komponente. Der wirkt zwar, obwohl er eigentlich ein Hämpfling ist im Gegensatz zu der massiven Killermaschine, wirkt er trotzdem um Zehnfaches gefährlicher, weil er auch durch Schnelligkeit, Wendigkeit und sowas, das ist was Arnold Schwarzenegger da noch so ein bisschen abging, im Grunde, jetzt fällt mir das Wort. Ach, sagt ihr...
Ich kann ein Wort eingreifen, was ich ja gern benutze. Er ist halt, es wirkt halt echt so ein bisschen Kafkaesk. Möchte ich jetzt hier auch nochmal an dieser Stelle erwähnen.
Kannst du das erläutern?
Ja, das kann ich erläutern. Das ist ja quasi so viel wie, dass irgendwie was
dahinter steckt was Bedrohliches, was man aber gar nicht so plastisch greifen kann. Einfach so ein Gefühl, was man hat. Und das spielt wahrscheinlich auch sehr rein, dass es halt wirklich so ein kühler, unberechenbarer, aber meiner Meinung nach wirkt er trotzdem, ja, intelligent ist das falsche Wort zu sagen, aber die Maschine arbeitet besser als der Terminator, also der Antagonisten-Terminator im ersten Teil. Er ist noch effizienter,
möchte ich sagen. Und er ist viel schneller geworden. Das ist nämlich auch der Hauptgrund, warum sie ihn...
Ja, es gibt ja auch viele Szenen, wo er hinterher rennt,
genau, sage ich mal. Genau darauf wollte ich gerade eingehen. Es ist die... James Cameron war davon beeindruckt, wie schnell er rennen konnte.
Wobei es echt ein bisschen seltsam aussieht, weil seine Beine so die ganze Zeit auf einer Linie zu rennen scheinen und nicht parallel zu nennen. Das sieht echt voll krass aus.
Ne? Ja, das ist schon ziemlich krass. Am beeindruckendsten sieht man das ja bei der Verfolgungssequenz aus der Tiefgarage des Hospitals raus, ja, wo er hinter dem Auto hinterher rennt. Wie schnell der Junge ist. Unglaublich. Und ich habe auch ehrlich gesagt bis heute Probleme, wenn ich ihn auf der Leinwand wieder sehe, dann
ist es für mich fast bei der T-1000. Und gerade in solchen Szenen, da möchte ich auch gleich mal den Gedanken machen, aber da möchte ich auch gerade sagen, gerade in dieser Szene, wo der hinterher rennt, hat er wirklich diesen Blick auch, diesen zielfixierten Blick einfach nur so von Schritt zu Schritt jetzt dahin und dann töten. Aber was ich sagen wollte, er tritt ja auch in einigen Filmen so in Anlehnung an diese Rolle auf. Wayne's, es gibt World, zum Beispiel Wayne's World, diese Szene, wo er als Polizist dann da steht.
In Double Dragon, muss ich gerade dran denken. In Double Dragon ist der Shadow. Kennt ihr Double Dragon, den blöden Kampfschilder?
Nein,
der ist nicht Robert
Patrick. Robert Patrick ist der Shadow. Nein, das wüsste ich, ich habe den Film 100.000 Mal gesehen.
Alter, wir checken das ab. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Robert Patrick dieser blöde Shadow ist, der...
Nein,
der sich immer in diesen Schatten verwandelt, doch.
Ach,
der hat da blonde Haare. Blonde, nach oben gestellte Haare, aber ich glaube, er
ist... Mir fällt gerade noch was ein, was ich vorhin ganz vergessen habe zu erwähnen. Der T-1000-Cut hat noch einen wesentlichen Unterschied zu den anderen zwei Fassungen. Und zwar hat er ein Happy End. Und zwar sieht man nämlich im Jahr 2027 auf dem Spielplatz, der in ihrer Vision immer wieder zerstört wurde, mit dem erwachsenen John Connor dann, ja, zu diesem Zeitpunkt. Und...
Welcher ist der T-1000-Cut? Das ist dieser versteckte Ultimate-Cut, der 3 Minuten länger geht.
Genau, der eigentlich nur diese verlängerte Sequenz ins Johns Zimmer hatte. Ich habe das komplett vergessen gerade eben. Und dann erzählt sie im Voice-Over, dass der Judgment Day niemals stattgefunden hat, dass sie tatsächlich geschafft haben, die Zukunft zu verändern. Und damit wäre er eigentlich auch an der Stelle schon eigentlich die komplette Handlung abgeschlossen. Zu Terminator wurde gesagt, was zu sagen ist.
Ja. Ich wollte nur mal zu Robert Patrick sagen, dass der... Im Gegensatz zu Schwarzenegger einfach, ich meine, er erinnert mich viel mehr an Raubtier. An so ein Predator, finde ich, ist ein ganz gutes Wort. An einen Jäger, der halt nicht nur grobschlächtig vorgeht, sondern hinterhältig und präzise und schnell
arbeitet. Zumal er sich auch verwandeln kann, zum Beispiel. Da
in eine Katze zum Beispiel.
Hinterhältig auch ganz gut rein.
Aber er kann sich nicht in eine Bombe verwandeln, weil er keine kleinen mechanischen Konstruktionen nachahmen kann. Nur in Hieb- und Stichwaffen.
Sie bestehen aus sich bewegenden Teilen. So funktioniert das nicht.
Naja, was will man zu dem Film noch sagen, außer dass er
geil ist? Ja, aber wieder dieses Motiv mit den Verwechslungen, ne, so, dass die Sarah Connor ja zum Beispiel nicht weiß, dass Arnold Schwarzenegger diesmal ein guter ist. Oder auch zum Beispiel die Szenen, wenn sie am Telefon mit verstellter Stimme reden und sowas. Es wird halt auch oft mit diesem Motiv gespielt, nicht nur, dass sie unberechenbar sind, sondern dass sie halt auch irgendwie so trickreich, effizient sind, dass sie die Leute reinlegen können.
Wobei man kann ja noch sagen, dass in der Endszene, in der Sarah Connor zweimal dargestellt wird, ist die zweite Sarah Connor, glaube ich, von Linda Hamiltons Zwillingsschwester gespielt worden. Und die Szene in der Mitte da mit diesen beiden dicken Nachtwächtern in der Psychiatrie sind, glaube ich,
auch Zwillinge. Wusstet ihr eigentlich auch schon, dass die erste Idee von James Cameron war, den T-1000 zu besetzen, Michael Biehn war, mit der Erklärung, dass Skynet den Körper von ihm geklont hat und dann als Vorlage für den T-1000 genommen hat. Damit wäre natürlich die richtig krasse 180-Grad-Drehung drin gewesen. Der Terminator wird zum Guten und der Beschützer aus Teil 1 wird zum...
Ich finde die Idee sehr gut, aber natürlich ist das wieder sowas, wie wir vorhin gesagt haben, schon, ob wir uns wen anders als Schwarzenegger vorstellen könnten. Es ist genauso hier, kann man sich immer...
Patrick echt
im Nachhinein wahrscheinlich nicht. Obwohl ich die Idee sehr gut finde. Also es wäre natürlich echt, da hätte man auch viel draus machen können aus dieser Verstrickung.
Ja gut, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Robert Patrick mit Arnold Schwarzenegger vergleicht, ist Robert Patrick doch auch ein Hänfling.
Ja, habe ich doch gemeint, dass der halt
Aber das macht viel, ich glaube, das macht auch viel aus, dass er halt nicht dieser grob schlechte
ist. Eben, weil er eher wie so ein Raubtier wirkt, das aus dem Hinterhalt angreift, aber trotzdem in den Szenen, wo er dann präsent ist.
Und auch sanft und, sein kann wie ein Kätzchen.
Ja, aber einfach auch durch diese Mordfähigkeit ist er einfach glitschig und weicht quasi allem aus und lässt alles durch sich durch und hinter sich. Und
ja, was auch super aussieht, wenn dieser T-1000 irgendwie verletzt wird und dann so teilweise halb gespalten ist und so, das sieht halt echt schon beeindruckend aus.
Mega aus, der Film. Ich finde halt schön, dass die Effekte wirklich benutzt werden, um Zeug darzustellen, was so nicht möglich ist, und für alles andere, was die Action angeht, einfach auf vielleicht kostspielige Mittel zurückgegriffen wird, die aber wirklich sitzen und in der Form perfekt inszeniert
sind. Industrial Light and Magic hat die Special Effect damals Arbeiten übernommen für die Morphing-Sequenzen.
Ja, die haben den ja erstmals in so einen Motion-Capturing-Anzug gesteckt.
Genau. Interessant auch zu erwähnen, dass ein paar Jahre später, 1996, der erste Kontakt mit James Cameron und der 3D-Technik war. Er hat nämlich einen Kurzfilm gedreht, Battle Across Time, Terminator 2 3D, für eine Attraktion in den Universal Studios in Los Angeles, die auch heute noch da ist. Und dieser Film ist mit 60 Millionen Dollar Produktionskosten und einer Spielzeit von 12 Minuten die am meisten verbratene Kohle in Abhängigkeit von der Spielzeit.
Der Typ ist so gestört. Er ist ja ein Kohle raus. Halt. Aber der spielt ja auch wieder ein. Hier.
Ja, wie gesagt, das wird noch heute gezeigt. 15 Jahre später gibt es diese Attraktion noch.
60 Millionen für 12 Minuten.
Ja, und es täuscht den Besucher eben vor, so, es geht darum, wenn man in dieser Attraktion drin ist, er befände sich in einer Vorführung der Entwicklungsfirma Cyberdyne, und man sieht halt dann, ich meine, ich habe auf YouTube sogar einen Ausschnitt davon gefunden, aber das sah so schlecht aus. Nee, eine 2D-Fassung von. Es sah so merkwürdig aus, und sie haben tatsächlich nochmal Arnold Schwarzenegger und auch Edward Furlong für ihre Rollen zurückgewonnen.
Ja, bei 60 Mille, ne?
Und sowas von denen. Ja, also es war der erste Film mit 100 Millionen Dollar Budget und hat stattliche 520 Millionen eingespielt damals.
So, David protzt ja immer so viel mit Zusatzwissen. Ich habe, glaube ich, auch mal Zusatzwissen zu Terminator 2. Korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ich glaube, es wurde da ein extra Trailer zugemacht, der aber gar nichts aus dem Film direkt zeigt, oder?
Ja, genau. Sehr interessant. Nämlich, es gibt einen 1-Minuten-Teaser, ist das eigentlich. Es ist kein Trailer, es ist ein Teaser, wo man an die Fließbandproduktion des Terminators sieht, wie er zusammengebaut wird. Und dann zum Schluss die letzte Einstellung ist der fertige Terminator, der einfach nur vom Fließband runter in die Kamera guckt.
Das habe ich gar nicht gesehen. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee. Ne? Da kann man Lust auf einen Film machen, ohne gleich Anfang und Ende und alles zwischendrin schon zu kennen.
Ja. Genau.
Beziehungsweise oftmals ist es ja auch so, dass die Trailer dann einfach nur die ein paar besten Szenen zeigen, wo das natürlich beim Terminator 2 nicht möglich ist, weil er wirklich viele gute Szenen hat.
Falls euch noch weitere Beispiele einfallen, in denen Zusatzmaterial nur für Teaser-Trailer gedreht wurde zu anderen Filmen, wäre super, wenn ihr uns da was in den Comments hinterlassen könntet. Würde uns mal interessieren. Also abschließendes Fazit, Terminator 2, er ist heute noch visuell umwerfend, stellt heutige Effekte weit in den Schatten. Die Dramaturgie, die Philosophie, das stimmt alles. Das Finale rührt bei mir zu Tränen.
Ist einfach ein Action-Meisterwerk.
Kommen wir zu Terminator 3.
Im dritten Terminator-Film geht es darum, dass der erwachsene John Connor, gut, was heißt erwachsen, da gibt es jetzt, glaube ich, auch wieder Widersprüche wegen Alter und so.
Er spielt im Jahr 2003, also er wäre 18 zu dem Zeitpunkt.
Das Ding ist, im Film sagt er... Er
ist definitiv wesentlich älter.
Ja, im Film sagt er aber auch, dass es 10 Jahre nach Terminator 2 spielt.
Siehst du, und damit haut es schon mal nicht hin, das sind 2 Jahre Differenz.
Dann wären wir schon bei 20 Jahren, aber der sieht ja locker aus wie 30. Ist eh eine Lusche. Ich kann den Typ echt nicht leiden. Auf jeden Fall
Nick Stahl.
Hat dieser John Connor quasi schon, ja, er gibt dieses Bild von sich selbst als Menschenretter, als Retter der Menschheit, als Anführer des Widerstands auf, arbeitet halt auf so einer Baustelle und versteckt sich so vor der Welt, ist komplett abgefuckt. Und wie es so ist, wird eben aus der Zukunft wieder ein Terminator geschickt, der den eben umbringen soll.
Erstmals ein weiblicher Killer, die Terminatrix.
Die Terminatrix, gespielt von Christina Loken, die eben eine Mischung aus Model und Robert Patrick ist.
Nee, den Vergleich können wir so nicht stehen lassen.
Und die hat dann noch eine fette Kanone. Die wird eben wieder in die Zeit zurückgeschickt, um John Connor auszulöschen. Und Arnold Schwarzenegger wird wieder als Terminator rekrutiert und zurück in die Zeit geschickt, um ihn wieder zu retten. Wobei es dann noch Verflechtungen mit dieser späteren Ehefrau und Mutter von John Connors Kindern, gespielt von Claire Danes, ich weiß nicht, wie der Charakter im Film
heißt. Kate Brewster.
Kate Brewster, genau. Deren Vater auch ein ganz hohes Tier bei Cyberdyne Systems oder so ist. Das verzwickt sich dann alles und dann muss halt Arnold Schwarzenegger beide beschützen.
Genau. Also ihr habt schon mal extreme Probleme mit der Besetzung irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ich finde Nick Stahl so zum Kotzen.
Das ist aber auch interessant. Nick Stahl ist deswegen dazu gekommen, ursprünglich wollte man Edward Furlong natürlich für seine Rolle wieder zurückhaben, da er ja auch akkurat gealtert wäre in den Abständen der Produktion.
Aber der sieht mittlerweile echt abgefahren aus.
Ja, der ist richtig fertig und zwar, das ist auch der Grund, warum er abgelehnt wurde. Er war extrem, ich weiß nicht auf was, aber er war extrem drogenabhängig gewesen
und für die Produktion nicht tragbar.
Ja, also wenn man ihn heute in Darfur sieht, oh mein Gott, wie viel muss man saufen, um so runterzukommen?
Wie viel muss man saufen, um sich einen Film wie Darfur anzugucken?
Ich hab's gemacht.
Ich auch.
Hast du nicht da sogar...
Ich hab sogar eine Kritik zugeschrieben.
Die sehr empfehlenswert ist, möchte ich mal sagen. Eine der besten Kritiken auf unserer Seite. Um mal ihn mal ein bisschen zu loben hier.
Was ist der Unterschied? Was kann die Terminatrix denn besser, was Robert Patrick nicht konnte?
Ey, das ist eine gute Frage, die kann schießen. Und andere Maschinen mit ihrem magischen Finger kann sie kontrollieren.
Genau, also sie kann jetzt mehr als Hieb- und Stichwerkzeuge, sondern sie kann zum Beispiel ihren Arm in einen Raketenwerfer oder sowas.
Ja, einen Flammenwerfer in Projektilgeschoss, in Laser-Plasma-Projektilgeschoss verwandeln. Wobei, es ist auch schwachsinnig, ey. Die Alte, die kannst du durch 10.000 Wände hauen, passiert nichts. Dann prallt sie einmal mit ihrem Projektilwerfer dagegen den Lastwagen und das Ding ist zerstört.
Noch. Ich weiß ja eher, was sie nicht kann. Das ist ja wohl die Rolle adäquat mit ihrem Schauspiel ausfüllen.
Mhm. Dafür hat sie gerade in der Anfangssequenz ihr Dekolleté noch mehr ausgefüllt. Wie schlecht war diese Sequenz, in der ihre Brüste...
Ich weiß nicht, der Film probiert oftmals...
Und das ist ja noch ein witziger Moment war.
Ich fand den zum Beispiel auch nicht so gut. Also ein paar selbstironische Momente hatte der, aber ich fand, er ging fast alle von Arnold Schwarzenegger aus.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich finde das... streckenweise recht traurig, was sie draus gemacht haben. Diese wunderbaren One-Liner, die er noch in T1 und T2 hatte und jetzt kommt...
Talk to the hand.
Weil die fand ich ganz lustig.
Soll ich mal lachen? Oder noch schlimmer, seine rosane Stern
so drin? Echt, das fand ich, waren so Momente, da hat er schön selbstironisch sein eigenes Image als Killermaschine.
Was ich zum Beispiel cool fand, war, als er in das Auto einsteigt, wobei das relativ wenig Sinn ergibt, als er in das Auto einsteigt und direkt oben nach den Schlüsseln greifen.
Da war eine statt Uhr. Statt aber nur eine Uhr.
Nee, er hat die Schlüssel bekommen. Er greift oben auf die Sonnenblende, holt die Schlüssel runter und startet das Auto anstatt
das Ding. Direkt in der Folgeeinstellung hast du aber eine Uhr gesehen, die abgestimmt hat. Also weiß nicht, vielleicht habe ich es falsch
gesehen. Es waren die Schlüssel. Auf jeden Fall ergibt es relativ wenig Sinn, da es ein komplett anderes Modell ist. Und woher hat der die Erinnerung von des Modells von Terminator 2?
Auf jeden Fall nochmal auf die blöde Terminatrix da zurückzukommen. Ich meine... Der Terminator im ersten Film, gespielt durch Arnold Schwarzenegger und Robert Patrick, waren jetzt nie durch besonderes Meme-Spiel oder so, jetzt bis auf diesen wirklich bösen und eiskalten Blick von Patrick gekennzeichnet. Aber die Alte stellt sich da teilweise so peinlich an, wenn die an einer Austrittswunde von einer Kugel am Blut leckt, dann das Blut analysieren will, ob es sich wirklich um das Opfer gehandelt hat, das auf ihrer Liste stand, und dann lassiv wie eine Pornodarstellerin an ihrem Finger rumschlotzt und dann
sagt... Das hat aber nichts mit der Besetzung zu tun. Das ist eine Drehbuchsache.
Aber sie hat es ja auch echt so rübergebracht. Ich meine, man könnte es ja auch irgendwie anders und nicht so...
Ja, aber meinst du, da hat der Regisseur gesagt, ja, mach mal, wie du denkst, guck mal, wie das aussieht. Ach, finde ich jetzt geil, wie es so ist. Der wird ja schon gesagt haben, ja, leck mal ein bisschen das Ziel von deinem Finger.
Alter. Ich kann es mir nicht vorstellen, ey. Das sah so peinlich und schlecht aus.
Apropos Besetzung, es gibt nur zwei Charaktere, die konsequent in den ersten drei Filmen aufgetaucht sind. Welche sind das?
Arnold.
Und irgendein Psychiater.
Der Psychiater, oder?
Der Silverman. Bowen als Dr. Silverman sind die einzigen drei Konstanten in den ersten drei Filmen. Einzigen zwei Konstanten in den ersten drei Filmen. Die Prämisse wurde erweitert. Und zwar war ja das Finale, der Kernsatz von Terminator 2 war ja, wir sind alle unseres eigenen Schicksals Schmied. Ja? Und hier wird er jetzt erweitert, man kann eine Zukunft, deren Wurzeln unabänderlich in der Vergangenheit liegen, letztlich auch durch Zeitreisen nicht verändern. Man kann nur lernen, damit zu leben. Das relativiert zum Beispiel dieses alternative Ende von Terminator 2, in dem sie auf der Bank in der Zukunft sitzt und sagt, der Judgment Day wurde abgewendet und hier hat er auf einmal trotzdem stattgefunden. Und ab hier passiert auch was, wo sich das Terminator-Universum in sich selber überschlägt, wenn man noch die Folgefilme bzw. die Serie sich betrachtet, dass da alternative Zeitlinien aufgebaut werden. Sarah Connor Chronicles, wir kommen nachher drauf, das ist eine Katastrophe.
Ja gut, physikalisch muss man ja da sowas eh hinten anstellen. Da darf man sich nicht viele Gedanken machen, da würde einiges nicht funktionieren. Mhm. Beziehungsweise, gut, nee, das führt jetzt zu weit. Lassen wir die Klugscheißerei und kommen lieber auf den Film zurück.
Ja, was ich absolut fragwürdig fand, war in der Finalsequenz, als er von der Terminatrix, also als Arnold Schwarzenegger von der Terminatrix das neue Programm bekommen hat, dass er sich gegen John Connor wenden soll, er kämpft gegen das neue Protokoll an? Das ist eine Maschine, 1 oder 0. Entweder er macht's oder er macht's nicht. Es läuft da gerade ein Virenscanner in ihm, der versucht, den Chart, den Virus aus seinem System zu bekommen.
Dass irgendwie seine CPU irgendwie noch dieselbe ist, dass der Grundgedanke derselbe ist, aber er sich nicht gegen den Virus, der quasi in ihm drin ist, wehren kann.
Ja, aber ein Computer wehrt sich
ja
gegen
den Virus. Ist ein Terminator, kein Computer. Der hat doch Gefühle.
Der lernt doch.
Hat er doch im zweiten Teil gesagt, dass er quasi lernt. Also hat er Gefühle gelernt.
Ja, ein Computer ist eine CPU mit neuralen Netzen. Ist diese Lernfähigkeit auch wieder sehr, sehr zurückgesteckt, oder? Da passiert nicht viel.
Ich weiß nicht, ich kann über den dritten eh nicht viel Gutes sagen. Ich finde auch den Look. Ich finde beim ersten und zweiten Teil, also besonders der zweite, hat sich durch dieses blaustichige und irgendwie unsaubere gekennzeichnet. Ich fand, der hat nie so mega hochglanzmäßig gewirkt. Man hat gesehen, dass er Geld gekostet hat, aber der hat trotzdem noch dreckig und rau gewirkt und hatte schon seine Kanten, so vom ganzen Mal Look, auch so das Wüstensetting.
Der hatte auch was Ästhetisches in dem, was er mit der Action hatte. Der dritte, der hat er überhaupt.
Und der dritte sieht einfach nur sauber aus. Da schimmern die sattesten Farben. Da ist alles blitzeblank. Da sieht alles einfach nur sauber und Hollywood teuer aus. Und das, finde ich, hat überhaupt nicht mehr zu diesem meiner Meinung nach, wie es sein muss, rauen Setting gepasst, wo man sich irgendwie nie sicher sein konnte, wer jetzt der Gute ist, wer der Böse ist und wo, weiß ich nicht. Auch die Gedankenwelt so von der Sarah waren ja auch schon voll abgefuckt. Und da war mir das einfach alles viel zu sauber. Da hast du diese zwei blöden, lahmen Standardprotagonisten, wo die eine hysterische Ziege ist, die ganze Zeit nur am Rumbrüllen ist und der andere so ein Weichling, der in jeder Szene nur auf den Sack geht. Und dann hast du dazu auch noch diese unglaublich perfekte Hollywood-Ausleuchtung und dieses scheiß sauberen Look.
Diese Beziehungskonstellation zwischen den beiden, die ist super für einen Arsch.
Die ist auch mega aufgesetzt.
Kein Mensch, ey. Ja.
Aber auch vom Look gefällt
er. Ja, auch so konventionell. Also so eine Thematik, die man halt schon 100.000 Mal gesehen hat.
Auch, was mir besonders wehtut, ist halt dieser geniale Score aus dem Zweier, aus dem Einser, dieses Thema, dass da halt mehr schlecht als recht kopiert wird, ohne irgendeinen eigenen Akzent zu setzen. Das geht gnadenlos unter und wird da irgendwie verwurstet.
Vor allen Dingen, es kommt ja auch erst zum Schluss. Normalerweise war es ja immer die Einleitung zum Anfang des Films und der war ja hier komplett anders. Oder war gar nicht existent gewesen, der Score eigentlich.
Überhaupt keine Stimme.
Ja.
Ich fand noch, dass Arnold Schwarzenegger so das Beste aus seiner Rolle gemacht hat, weil er auch so selbstreferenzielle Dinge hatte und auch so über seine eigene Existenz als Terminator so ein bisschen selbstreflexiv war. Als er zum Beispiel in diesem Wohnwagen mit denen durch die Wüste gefahren ist und so selbst drüber nachgedacht hat, was mit ihm passieren würde, wenn seine Mission nicht stattfindet und so. Das fand ich, waren einigermaßen Momente, mit denen man was anfangen konnte, aber der Rest, der war echt nur zum Kotzen. Ich kann nichts mit anfangen. Auch diese Szene, wo der Terminator John Connor erklärt hat, dass er derjenige war, der ihn umgebracht hat. Die Begründung war ja, dass er aufgrund der persönlichen Erfahrung von John Connor, hat John Connor ihn halt zu nah an sich rangelassen und wurde deshalb getötet. Ich meine, John Connor ist der Anführer des Widerstandes, weiß genau, dass die Terminator-Reihe in Massen produziert wird, weiß, dass sein Terminator, der ihn quasi beschützt hat, gestorben ist. Wieso zur Hölle lässt er einen gleich aussehenden nochmal an sich ran, um sich töten zu lassen. Er ist vielleicht nur ein kleiner Fehler, aber das war so ein Zeug, das sich mir nicht erschließt,
ja, wieso man also es ist
so ein Schwachsinn da überhaupt einbaut.
Also in der ganzen Reihe, in den ersten drei Filmen, die ich gesehen habe, da hat man schon öfters mal Momente, die halt dann ein bisschen konstruiert wirken. Meine, vorhin hat David das angesprochen mit dem Poster, das ist ja dann zum Glück in der,
ja,
in der hauptsächlichen Fassung rausgenommen worden, aber das sind halt so Momente, wo man sich denkt, ja, das ist jetzt wirklich am Schreibtisch entstanden.
Aber hier habe ich einfach noch viel öfter diesen Eindruck. Ach, was die Dialoge. alles an.
Ja, es ist halt, wer hat denn das Drehbuch zu dem Film geschrieben?
Oh, das kann ich dir gerade gar nicht sagen.
Cameron hat ja die ersten beiden geschrieben.
Ja. Also ich habe viel recherchiert, aber Drehbuch habe ich jetzt gerade nicht.
Will ja keiner sagen, dass die ersten beiden hier pointierte Dialoge hatten, aber da hat sich alles zu einem, homogenen Ganzen zusammengefügt.
Der dritte puncht halt so das, was der erste und zweite gut hat, versucht da aufzunehmen und macht halt eine Geschichte, die XY Hollywood ist eigentlich, setzt da wieder um, auch von der Charakterbesetzung, also von der Beziehungskonstellation zum Beispiel schon von der Frau und dem Connor. Ja, das ist halt alles, das ist dann wirklich so, wie die Terminatoren produziert werden, Fließband ist es einfach nur noch.
Die Regie übernahm Jonathan Mostoff. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Der hat vorher gemacht Breakdown mit Kurt Russell. Kennt ihr den, wo er
den
mit seiner
gesehen.
Frau in der Wüste liegen bleibt und die Frau wird von dem
plötzlich entführt und er ist dann in dieser Gaststätte.
Ich fand den eigentlich recht gut.
Fand ich auch
recht und gut. Später hat er dann noch gemacht Surrogates mit Bruce Willis.
Stimmt.
Der war ja echt scheiße. Aber das nur am Rande. Also, was die Action in Teil 3 anbelangt, es war wieder relativ viel Handgemachtes mit dabei. Man muss besonders nennen die Sequenz, wo Arnold an dem Kran hängt und dann durch diese lange Glasfassade gerissen wird.
Die sah schon ganz
gut aus. Diese Sequenz hat ja sogar schon während der Produktionszeit Schlagzeilen gemacht, denn das Budget war, man weiß es nicht genau, irgendwas zwischen 170 und 200 Millionen Dollar, also fast das Doppelte von Teil 2. Und sie sind immer wieder in Geldnöte gekommen, sodass Arnold Schwarzenegger hat eine Rekordgage von 30 Millionen Dollar bekommen. Auf Anraten sogar von James Cameron. Er wollte eigentlich gar keinen Terminator-Film mehr machen, wenn nicht Cameron Regie führen würde. Und Cameron hat im Gespräch zu ihm gesagt, nimm mindestens 15 Millionen mit, wenn sie dir mehr geben, nimm mehr und ansonsten lass es. Und von seiner Gage von diesen 30 Millionen hat er explizit für diese Sequenz hat er Geld hergegeben, damit die stattfinden kann. Aber das ist so random. Und das ist auch das, was ich meine in Teil 2. Die Action erzählt die Geschichte. Während hier ist es ein Augenschmaus, ein Blickfang.
Das finde ich ja nicht mal. Also das, ich glaube, bei Hermann ist das auch so rausgekommen. Das finde ich nicht mal. Ich finde, der zweite hat optisch viel mehr zu bieten als der dritte, auch wenn der nur die Hälfte gekostet hat.
Ja klar, das habe ich auch gar nicht gemeint. Ich meine, in Teil 3 war diese ganze...
Ja, aber ich weiß nicht, ob im 2 jetzt die Geschichte durch die Action erzählt wurde.
Nee, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt.
Das würde ich auch nicht unbedingt unterschreiben. Das ist im 3 jetzt nicht viel anders. Ich meine, die Verfolgungsjagd hat immer dasselbe Schema. Einer fliegt, der andere jagt ihn. So war es im 2 ja genauso.
Aber was bei dir vorhin rausgekommen ist, im 2 ist der Look einfach stimmiger zu dem, was passiert.
Ja, es wirkt halt nicht so künstlich aufgesetzt alles. Es bildet echt so ein homogenes. Du hast einfach, du merkst, dass da wirklich irgendwie Herzblut hintersteckt, dass in jeder Szene, dass die genau durchdacht ist. Und hier wirkt es einfach nur so, die haben sich 10 LKWs, 10 Lastwagen, 10 Polizeiautos gesucht, lassen einfach alles wahllos aufeinander krachen, um halt möglichst viel Effekte auf kleinsten Raum zu packen. Und das war halt im zweiten Teil nicht so. Da war es meistens nur auf 2, 3... Protagonisten in den Action-Szenen beschränkt. Du hattest das Motorrad, du hattest den Roller und du hattest den LKW in der fetten Verfolgungsjagd in dem Kanal da. Mehr hast du auch nicht gebraucht, um eine unglaublich spannende und geil inszenierte Szene zu machen. Und hier fährt die Alte mit ihrem Sattelschlepper da durch die Gegend, lässt noch 2 Krankenwagen kommen, lässt noch ein Feuerwehrauto kommen, lässt noch 7 Polizeiwagen anrücken, die alle die ganze Zeit auf dieses eine kleine Tierbehandlungspraxis-Auto da einkrachen, aber so richtig was bei rumkommen, kommt da spannungstechnisch nicht.
Es ist aber, ich finde nicht nur, dass schauspielerisch Arnold Schwarzenegger hier die einzigen Akzente setzt, auch dramaturgisch, auch von dem, was in der Story umgesetzt wird, ist er der Einzige, der irgendwie in den Momenten, die irgendwie funktionieren, dabei ist. Mir ist zum Beispiel die eine Szene im Kopf, wo der mit dem Connor da ist und der Connor dann eigentlich schon irgendwie aufgeben will oder was und er packt ihn dann so. Mhm. Und verarscht ihn ja quasi eigentlich, ne? Tut ja dann so von wegen, ja, ist ja egal, ne, du bist eh nicht so wichtig und meint dann, ja, ich bin ausgestattet mit einem psychologischen Programm und ich weiß, dass Zorn irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht so wiedergeben, aber...
Das ja, Zorn ist wichtig, ist wertvoller als Aufgabe oder so.
Ja, irgend sowas.
Und meint dann Verzweiflung, halt so, Zorn ist mehr wert als Verzweiflung, darum hat er ihn erzürnt, damit er wieder quasi zu Verstand...
Sowas, oder wenn die mit diesem Leichenwagen dann unter diesen LKW preschen und dann... Wir brauchen ein neues Fahrzeug. So, also halt einfach diese Momente, die dann wirklich was ausmachen, wo man dann auch mal, ja, die man halt gut findet, würde ich sagen. Oder die irgendwie das Ganze so ein bisschen
die dem Charakter aber auch so ein bisschen Tiefe verleihen durch so kleine Sachen. Die anderen bleiben unglaublich plakativ, die beiden anderen Darsteller. Die Claire ist als einzige Kreischfurie abgestempelt, die dann irgendwann merkt, oh, wir müssen jetzt was tun. John Connor ist eh den ganzen Film über so ein Schluck Wasser, der sich da mehr oder weniger durchquält.
Ja, er hat nicht, auf jeden Fall hat er nicht mehr diesen kämpferischen Charakter, der ihm vorher zugeschrieben wurde. Also ich fand ihn im Terminator-Franchise noch einigermaßen gelungen. Natürlich kein Vergleich mehr zu Teil 1 oder 2 und naja, es war okay. Abschließende Gedanken zu Teil 3 noch.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich finde ihn echt schlecht.
Ich auch.
Ich finde ihn sogar schlechter als Teil 4 und das heißt das.
Das ist schon mal ein gutes Stichwort. Wir kommen zu Teil 4.
Gut, dann sage ich mal kurz, dass ich mich wahrscheinlich jetzt kurzzeitig verabschieden werde. Ich habe den nicht gesehen, auch die Chronicles nicht. Vielleicht gebe ich irgendwie dumme Kommentare zwischendurch ab, aber bis zum nächsten Mal sage ich schon mal.
Gut, Terminator 4. 2003, dasselbe Jahr, in dem angeblich auch Terminator 3 spielt, gibt es diesen Charakter namens Marcus Wright, der zum Tode verurteilt wurde und kurz vor seiner Hinrichtung seinen Körper dem Unternehmen Cyberdyne Systems zu Forschungszwecken spendet. Laut diesem Film ist der Judgment Day auf einmal im Jahr 2004. So, und die Haupthandlung setzt ein im Jahr 2018, in der John Connor der Anführer des Widerstands ist. Es spielt alles in einer Endzeitwelt, die von den Terminatoren überrannt ist. Und John Connors primäres Anliegen ist es, eine Waffe zu entwickeln, mit der er die Terminatoren außer Gefecht setzt und dann natürlich in die Skynet-Hauptzentrale einzudringen. Was übrigens sehr witzig ist, dass es da auf einmal wieder eine gibt, denn am Ende von Teil 3 stellte sich ja heraus, ups, es ist das globale Netzwerk, das Skynet ist und nicht eine spezifische Einrichtung. Aber okay.
Es ist traurig, dass so ein grundlegendes Detail, das den dritten Teil, also das quasi diesen Twist des dritten Teils einleitet, plötzlich komplett außen vor lassen.
Dass die auf die vorangegangene Geschichte des Terminator-Franchises scheißen, in Anführungszeichen. Das wird bei Sarah Connor Chronicles noch richtig krass, aber gut, bleiben wir erstmal hier. Dann erwacht der Körper von Marcus Wright auf einmal in dieser Zukunft wieder und hat keine Ahnung, wo er ist, was abgeht und so weiter. Torkelt irgendwie durch die Gegend und trifft auf Kyle Reese. Und wer war eigentlich die Kleine, mit der er da unterwegs war? Ach,
dieses stumme
Schwarze. Ja, wie auch immer. Also er stößt auf Kyle Reese.
Aber den jungen Kyle Reese, der.
Und er ist zu diesem Zeitpunkt davon überzeugt, dass er ein Mensch ist und schließt sich den beiden an und die machen sich Richtung John Connor auf, der immer wieder, wenn sie das hören, dann sind sie im Widerstand. Seine Parolen über Funk rausgibt. Ja, und das ist eigentlich so der ganze Plot. Also John Connor gegen die Maschinen, will eine Maschine bauen, um die Terminator auszuschalten und Marcus Wright im Straucheln mit sich selbst, wer er ist, auf der Suche nach sich selbst, auf dem Weg zu John Connor. Das ist eigentlich die ganze Prämisse. Der Film hat eigentlich auch kaum Handlung. Das hat mich damals schon im Kino genervt.
Aber der ist prominent besetzt.
Er ist prominent besetzt. Ja, Christian Bale hat die Rolle von John Connor übernommen und spielt so abgefuckt schlecht. Ich kann mit dem Jungen nichts mehr anfangen. Ich fand den in The Machinist, fand ich noch recht witzig. Fand ich noch recht überzeugend, recht gut gespielt, starker Method-Actor, aber ohne Scherz, wo sind die Unterschiede in der Charaktergestaltung von John Connor und Batman zum Beispiel? Der hat jedes Mal denselben Gesichtsausdruck, er verzieht keine
David, Miene. Ich unterbreche das jetzt, du sagst kein Wort mehr über Christian Bales schlechtes Schauspiel, das wollen wir hier nicht hören.
Let me bitch about it, okay. Eure Eindrücke zum Film, also ihr fandet ihn wohl nicht so schlecht.
Was heißt nicht so schlecht? Nein, das will ich nicht sagen, ich fand ihn schon nicht gut. Also das Problem ist, es ist so ein Film, du setzt dich rein, lässt ihn so einfach nur 2 Stunden auf dich niederregnen und gehst raus, ohne dir irgendwas gemerkt zu haben.
Ja, aber
ich wusste einen Tag später nicht mehr, um was es da ging.
Ja, deswegen.
Da ist einfach nichts hängen geblieben. Ich meine, ich habe mich während dem Film nie gelangweilt oder so. Der sah zum Teil auch schon ganz cool aus. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, da ist dieser Marcus Wright,
ja,
der Reeves und so, treffen dann so eine kleine, weiß ich nicht, was das waren, Rebellen? Nee, das waren keine Rebellen, das waren so seltsame Banditengruppe in so einer Tankstelle. Und plötzlich bricht so über denen das Inferno aus, wenn so ein fetter Kampfroboter die Tankstelle verwüstet. Danach geht die Verfolgungsjagd weiter auf diesem Abschleppwagen, wo sie von Motorrädern gejagt werden. Daraufhin spielt sich das auf der Brücke ab, wo das fette Skynet-Schiff die beiden dann plötzlich entführt. Und das war schon so eine ziemlich geil inszenierte, aufwendige Action-Sequenz, die halt auch schon einen ganz coolen Flow hatte. Aber so im Großen und Ganzen wirkt einfach alles, finde ich, unglaublich beliebig und austauschbar.
Wir haben noch gar nicht genannt, Sam Worthington spielt übrigens Marcus Wright.
Ja.
Genau, dann haben wir noch Michael Ironside als den General. John Connor ist umstritten im Widerstand. Und die haben ja diese Zentrale in dem U-Boot.
Ah, jetzt weiß ich.
Und da spielt er den General. Und dann auch, und was ich von
ganz erwähnt habe. Helena Bonham Carter
spielt. Genau, Helena Bonham Carter. Das war auch so überflüssig. Das war so verschwendet, ihre Besetzung.
Ja, an sich war der Film überflüssig. Ich meine, er war halt einfach herzlos. Allein, man kann nicht erwarten, dass ein Neustart quasi von einem Franchise, der die Geschichte weitererzählt, dass der sich's erlaubt, auf alles, was es vorher gab, plötzlich zu scheißen. Aber dann, also ich meine, er rebootet die Geschichte ja nicht, sondern will sie schon weitererzählen als eigenständige Trilogie, die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt, es war ursprünglich als Trilogie geplant.
Ja, also Christian Bale hat einen Vertrag über 3 Terminator-Filme unterschrieben, das stimmt schon. Der 4. war der erste Film, der vollständig in der apokalyptischen Welt gespielt
hat. Ja, eben, und da sollten ja alle 3, die jetzt nach dem 3. Teil kommen, sollten ja in der apokalyptischen Welt spielen und die Geschichte nach den Ereignissen erzählen. Und dass man sich da wirklich rausnimmt, auf alles, was vorher irgendwie eingeführt wurde, auf alle Zusammenhänge dann plötzlich zu scheißen, um eine Geschichte, die eine Fortsetzung sein will, also zu erzählen, ist mir unverständlich.
Wo das ja eigentlich, wenn man die Filme vorher gesehen hat, mal interessant wäre, zu sehen, wie sieht's denn da wirklich jetzt aus?
Ja, eben, sage ich ja, die Grundidee ist ja super gut, aber dass man dann einfach wirklich essentielle Bestandteile außen vor lässt oder sich so zurechtbiegt, wie man es gerne hätte, um seine Scheißgeschichte da zu erzählen zu können.
Wie findest du denn den Look des Films?
Den fand ich eigentlich ganz gut.
Fandest du gut?
Also ich fand den ganz cool.
Er war so platt, alles war in Grau gehalten und ja.
Okay, er war wieder dreckiger. Eben. Er hatte nicht diese Hochglanzscheiße, sondern hat wirklich dreckig ausgesehen, so wie ich mir halt eine apokalyptische Welt vorstelle. Hat jetzt keine eigenständigen Akzente gesetzt in der Welt. Das war schon eine recht Steno-Welt, wie man sich eben so eine Endzeitwüste vorstellt. Aber so vom Look her fand ich ihn ganz okay.
Regie führte übrigens Joseph McGinty-Nicol, auch bekannt als McG.
Er hat ja vorher, glaube ich, den Drei Engel für Charlie. Den fand ich aber ganz, ganz cool. Also der war komplett over the top und so hat er auch funktioniert.
Ja, das ist schon interessant. Drei Engel für Charlie, dieses quietschbunte Ding, und hier verzichtet er stellenweise oder streckenweise auf die Farben.
Gut. Ja, mein Problem an dem Film war, dass einfach diese Beliebigkeit, die sich durch den ganzen Film zieht, es wirkt einfach... Ja, alles so herzlos und ohne Hand und Fuß. Also er packt zwar viel rein, aber...
Mir kommt es auch irgendwie zusammengeklaut vor. Zum Beispiel hast du diese Marodeure, die an der Tankstelle auf sie warten. Das ist Mad Max. Definitiv ist das Mad Max.
Oder die ich würde das eher als Endzeit bezeichnen.
Die LA-Zentrale...
Mad Max ist
Endzeit. Ja, aber klar, aber ich meine... Die kommt doch in wie vielen anderen Endzeitfilmen kommt das auch vor, dass irgendwelche Straßenräuber sich diese Gesetzlosigkeit... diese Gesetzlosigkeit ausnutzen.
Ist kein unbekanntes
Motiv. Eben, das passt ja so logische Entwicklung der Menschheit in der
Apokalypse. Das passt aber für mich in so eine apokalyptische Welt auch, würde ich das
zum Beispiel. Ja gut, aber was ist zum Beispiel mit der LA-Zentrale von Skynet? Kommst du da nicht an Matrix ran?
Ja okay, das hat schon was mit diesen Menschenfarmen.
Ja.
Meinst du, dass die Menschen quasi so...
Nicht nur das, also diese ganze Inszenierung des Komplexes sah schon ziemlich krass wie die von der Maschinenstadt aus.
Aus dem 3. Teil?
Ja, aus dem 3. Teil.
Oh, okay. Ich sag dir, ich habe von dem Film eigentlich nichts mehr wirklich im Kopf, weil er echt nur reinging.
Also das ist nicht viel, nicht viel anders als bei mir, wo ich ihn gar nicht gesehen habe.
Ja, aber das ist echt so. Ich blieb nichts hängen.
Da kann ich ja doch mitreden.
Das ist doch genau das Dämliche. Ich meine, der Terminator-Franchise war bis Teil 2 super anspruchsvoll gewesen und du hast darüber teilweise philosophische Diskurse geführt und hier nur noch platt die Erfüllung seines Namens, mehr ist es ja nicht.
Ja, das Ding ist auch, ich sehe den Film ehrlich gesagt auch nicht als Terminator-Film, weil er das, was den Terminator oder das Franchise für mich ausgemacht hat, nämlich so dieses Gehetztsein, diese Flucht vor irgendeiner Macht, die du so nicht aufhalten kannst,
genau,
komplett außen vor lässt. Von daher ist es für mich, war das für mich eher so ein kurzweiliger Endzeitfilm, der nichts mehr mit dem Franchise zu tun hat und in meinen Augen auf keinen Fall würdig ist,
und
als Terminator-Film überhaupt aufgeführt
zu werden. Ich hasse das. Wieso wird dem heutigen Kinogänger nicht mehr zugemutet, Verbindungen gezeigter Sachen sich selbst zu erschließen? Warum musste im Finale Helena Bonham Carter noch stundenlang erklären, was jetzt die Motivation von Skynet war, warum sie Marcus dahin geschickt haben?
Ja, weil die Geld machen wollen, weil die halt wollen, dass der Film funktioniert, auch ohne, dass man die vorherigen Teile gesehen hat.
Nee, darum ging es ja nicht. Das war ja die Motivation der Story in sich selbst. Das konntest du dir herleiten aus dem Film heraus selbst. Aber die denken, oh, das versteht bestimmt keiner, gehen wir auf Nummer sicher und erklären es nochmal. Das ist doch jedes Klischee.
War das ein PG-13-Film?
Ich glaube, ja.
Das erklärt doch schon
In jedem Actionfilm ist es doch immer das Klischee, wenn der Böse am Ende gegen den Guten quasi schon dominiert und immer den Fehler macht und erstmal noch seinen ganzen Plan erzählt, rückwirkend, was dann dem Guten die Möglichkeit gibt, ihn auszuschalten.
Das hast du dir doch selbst erklärt. Also es ist ein Film, der für eine jüngere Zielgruppe gedreht ist. Und da hofft man sich einfach, dass die Leute es auch verstehen, ohne dass es ihr Oberstübchen einschalten müssen.
Mich hat's aufgeregt. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen degradiert als Zuschauer, aber egal.
Ja, in dem Film war eh alles mega offensichtlich.
Das größte Lächerliche ist, und ich frage mich auch immer wieder, was David Nathan, der ja Christian Bale im Deutschen synchronisiert, der muss sich doch sowas von weggelacht haben, als er den finalen Satz des Filmes gesagt hat: Die Zukunft ist das, was wir daraus machen. Da könnte ich genauso gut sagen: Wasser ist nass. Das hat null Gehalt und im Vergleich der philosophischen Diskurse der ersten drei Teile ist das überflüssig wie sonst was. Die Zukunft ist das, was wir draus machen. Morgen kommt nach heute.
Eine sogenannte Tautologie.
Ja. Also ernsthaft. Da wurde ja null Ambition reingesteckt, da noch was rauszuholen. Ja, ich hatte ja auch schon erwähnt, dass Teil 3 eine Erweiterung der philosophischen Auffassung des zweiten und ersten Teils
war. Ja, ich finde, Teil 3 scheitert hauptsächlich an der Inszenierung und an den Charakteren, nicht an der Geschichte selbst.
Was ich cool fand, war aber auf jeden Fall der Score. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es im Film selber vorkam, aber Danny Elfman hat zum ersten Mal nach Brad Fiedel die Komposition des Soundtracks übernommen und hat das Terminator-Thema mit einer Ukulele spielen lassen. Wie geil klingt das bitte?
Alles in dem Film. Ja. Ich fand ganz schön, dass am Ende Arnold Schwarzenegger zwar in animierter Form, aber trotzdem nochmal so als kleine Referenz für Fans nochmal aufgetaucht ist und gegen Christian Bale gekämpft hat, bevor er dann wieder in die Terminator-Form zurückkam. Aber ich fand es trotzdem schön, ihn einfach nur mal in seiner Muskelpracht, wie er vor 100 Jahren aussah, nochmal auf der Leinwand zu sehen.
Als Referenz war er auch wieder drin. Come with me if you wanna live. Wer hat es dieses Mal gesagt? Anton Yelchin hat es gesagt, Kyle Reese, als er Markus zum ersten Mal trifft. Ja, ich weiß nicht. Also dann auch wieder die Referenz von Terminator 2, You Could Be Mine von Guns N' Roses wurde gespielt. Und genau diese Sequenz hat mich auch so bösartig aufgeregt. Was soll dieser Dreck? Da kommen doch diese Terminator-Motorräder angefahren. Und er mit dem Seil über die Straße knockt da eins aus. Wieso sind die Terminator-Motorräder so designt, dass ein Mensch da drauf fahren kann? Wieso haben die einen Lenker und einen Sitz? Jetzt mal ernsthaft.
Das ist eine gute Frage. Damit Menschen drauf fahren können vielleicht.
Das ist doch der absolute inhaltliche Käse.
Damit ein Terminator, der aussieht wie ein Mensch, auf dem Motorrad fahren kann.
Ja. Einfach nur Linda Hamilton taucht übrigens wieder auf.
Echt?
Ja, also zumindest ihre Stimme. Okay. Auf dem Gerät haben sie tatsächlich neu aufgenommen für den Film spezifisch. Und es wird ja auch, und hier taucht auch wieder dieses Foto von ihr auf, das sie im ersten Teil an der Tankstelle gemacht hat. Ich glaube, das taucht in so ziemlich jedem Teil auf.
Im dritten nicht.
Im dritten nicht?
Nee.
Okay, aber bei den Sarah Connor Chronicles ist es später wieder mit dabei. Der Film ist übrigens gewidmet dem Special Effects Menschen, den wir schon am Anfang erwähnt hatten, Stan Winston. Der ist leider während der Dreharbeiten verstorben.
Stan Winston war auch für den Predator zuständig, oder?
Stan Winston war nicht nur für den
Predator zuständig. Nein, aber zuständig. Auch für den Predator. Ich finde, der Predator ist...
Wenn ich kurz ausmachen darf...
...die bestdesignte Filmkreatur,
was der Typ alles gemacht hat. Terminator, Aliens, Predator, Terminator 2, Small Soldiers, Galaxy Quest, End of Days, wieder mit Schwarzenegger zusammen, Constantine, Terminator 3, Iron Man, G.I. Joe, und er hat sogar noch die Vorarbeit für Avatar mitgemacht.
Wobei, weißt du denn, warum?
End of Days, was gab es denn da zu machen?
Na, die Teufelssequenzen zum Beispiel,
am
die
Ende
Endung zum Schluss.
Ja, ja. Gut.
Bitte?
Weißt du denn, wie der gestorben ist? Also am Set schon, oder?
Oh, das habe ich jetzt nicht genau recherchiert, was seine Todesumstände waren.
Ich glaube, Krebs, oder?
Aber auch hier...
Ach so, ich dachte, er wäre...
Nein, der ist natürlich... Also
ach so, ich
dachte, er wäre... Jedes war ein Unfall.
Aber auch hier, er hat auch als Make-up-Artist bei... Und wieder ist Freitag der 13. hat er mitgemacht. John Carpenter's Das Ding, der Debütfilm von Oliver Stone, Die Hand, Edward mit den Scherenhänden, Austin Powers, Pearl Harbor, Constantine Tightlet, der Junge
hat... Hat er nicht bei Jurassic Park mitgemacht?
Jurassic Park Teil 3 Special Effects, jawohl.
Beim ersten nicht?
Nee.
Ah.
Beim dritten. Also der Junge ist echt rumgekommen und hat einiges gemacht. Die Filmwelt hat was verloren. Bevor der Film in die Kinos gekommen ist, gab es ja eine unfreiwillige Werbung durch einen Mitschnitt vom Set, der geleakt wurde. Wisst ihr noch, was das war? Habt ihr das mal gehört? Und zwar, der Kameramann ist während einer Sequenz mit Christian Bale im Hintergrund des Bildes rumgelaufen und hat aus Versehen ein Beleuchtungsstativ umgerissen, woraufhin Christian Bale ausgerastet ist und ihn total auf Kinski-Manier zusammengeschissen hat, diese Primadonna.
Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! No, don't just be sorry. Think for one fucking second. The fuck are you doing? Are you professional or not?
Yes, I am.
Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want... No! No! Don't shut me up. Am I gonna walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through? Ah, da-da-da-da, like this in the background. What the fuck is it with you? What don't you fucking understand? You got any fucking idea about, hey, it's fucking distracting having somebody walking up behind Bryce in the middle of the fucking scene? Give me a fucking answer. What don't you get about it?
I was looking at the light.
Oh, good for you. And how was it? I hope it was fucking good because it's useless now, isn't it? Fuck's sake, man, you're amateur. McGee, you have fucking something to say to this prick?
I didn't see it happen.
Und das ist vor Kinostart noch im Internet gelangt und hat schon für einen großartigen Werberummel gelöst. Also ich frage mich ernsthaft, wer diesen Tone-Track vom Set runtergeschafft hat und dann geleakt hat.
Ach, das ist doch nicht so unverständlich. Das ist doch eine schöne Werbung für den Film. Also wenn das nicht sogar von offizieller Seite kommt, sowas.
Aber es zieht Christian Bales Image gut runter.
Schlechte Werbung ist besser als keine Werbung.
Ja, aber der hat auch eine gute Werbung.
Ja, aber vielleicht ist es ja nicht unbedingt dann auf Christian Bales Mist gewachsen, sondern irgendwann hat gesagt, ja, na hier, nimm das mal.
Ja, es sind jetzt eh nur Spekulationen. Aber
ja, ich wäre mir nicht so sicher.
Nee,
von dir jetzt das Wissen.
Ich krieg da ab und zu so ein... Ich empfange da so ein Newsletter.
So Schwingungen sind das mehr.
Ja.
Was ich aber übrigens noch interessant fand, und zwar gab es einen älteren Drehbuchentwurf, der was sehr Interessantes vorhatte, was sie aber auch wieder gekippt haben, weil sie nur Schiss davor hatten, dass es nicht verstanden werden würde oder dass die Fans das nicht annehmen würden. Und zwar sollte zum Schluss Marcus überleben und John Connor sterben. Und Marcus dann als neuer Führer des Widerstands weiter agieren. Was hättest du von der Idee gehalten? Eine Menschmaschine führt den Widerstand gegen die Maschinen an?
Ich fand auch Markus war der deutlich sympathischer Charakter. Von der ich war da jetzt nicht besonders begeistert, als er sein Herz, als auch noch so mega pathetisch. Ja, du brauchst es mehr als ich. Ich bin eh nur eine Maschine. Nimm du mein Herz.
Das Ende vom Dritten ist ja auch sehr pathetisch.
Ja. Wobei es halt trotzdem für Hollywood-Verhältnisse...
Es ist ja auch schon kitschig, sage ich mal, das Ende.
Ja, aber
was hast du
trotzdem
eigentlich,
Ende fand ich gut.
Was hast du eigentlich von diesem Pseudo-Auftritt von Arnold Schwarzenegger gehalten?
Das war der
Körper von Roland Kickinger mit dem Kopf von Arnie. Und das ist auch was, worauf ich wieder eingehen will, wo ich im ersten Teil gesagt habe, der Terminator ist eine unaufhaltsame Killermaschine, die, sobald sie die Möglichkeit hat, tötet. Was war denn das? Ein Ringkampf? Die schmeißen sich 50 Mal gegenseitig durch die Gegend und irgendwann mal auch, jetzt könnte man ja langsam mal ans Töten denken, ne? Was soll das? Es widerspricht der kompletten Philosophie. Also für mich Terminator 4 ganz unten am Ende der Terminator-Reihe auf jeden Fall.
Für mich funktioniert er als kurzweiliger Film, der nichts mit der Reihe zu tun hat. Also man kann sich da so hinsetzen, einfach so durchlaufen lassen und sich berieseln lassen. Wobei, so funktioniert der 3 im Grunde auch.
Ja, aber so ganz ausblenden kannst du das ja besonders als Fan dann.
Als Fan ist der ein einziger Graus. Als Fan tut er einfach weh im Herzen, weil alles, was man liebt, wird draufgeschissen.
Okay, also für mich Terminator 4 unterirdisch schlecht. Ich will keinen weiteren mehr davon sehen. Naja.
Keinen weiteren vierten
Teil. Hört.
Ja. Ja, wie gesagt, Christian Bale hat für 2 weitere unterschrieben. Sehen wir die nächsten verbricht. Gut, wir kommen zu Sarah Connor Chronicles.
Ich habe da aber auch kaum noch was zu sagen. Bist auch auf dich alleine gestellt. Ich hab die erste Folge gesehen, fand die echt scheiße.
Ja.
Bin auch nie wieder angekommen.
Wir schauen mal, was bei rumkommt. Also, Terminator Sarah Connor Chronicles. Im Deutschen übrigens auf den Namen SCC verkürzt, weil man Schiss hatte, dass zu viele Leute mit Sarah Connor, die Sängerin, assoziieren würden.
Das ist ja eh komisch. Warum hat die sich denn so genannt? Die heißt doch gebürtig gar nicht so.
Wahrscheinlich, weil sie den Charakter so gut
macht. Ey, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so eine Schnulzensängerin. Wie kann die sich denn so einen Namen geben?
Okay, und die Hauptprämisse ist, die Sarah Connor Chronicles erzählen einen alternativen Zeitstrang, der nach Terminator 2 einsetzt und die Events aus Terminator 3 und 4 komplett außen vor lässt. Als wären sie nie passiert. Und zwar... Sarah Connor und John sind auf der Flucht, nicht nur vor dem Gesetz. Ich meine, sie haben Cyberdyne hochgejagt und so weiter. Und sie ist ja auch aus der Anstalt geflohen. Sie sind auf der Flucht. Und im Jahr 1999 treffen wieder 2 Terminatoren ein. Diesmal Summer Glau spielt die gute Terminatorin, die aufpassen soll.
Ach, das ist eine Frau, gell?
Ja.
Also eine Terminatorin.
Namens Cameron Phillips. Das war so blöd. Und... Genau, Lena Headey als Sarah Connor, Thomas Decker, den ihr vielleicht im Remake von Nightmare on Elm Street gesehen habt.
Ich glaube, Lena Headey kennt man eher als Spartanerkönigin
okay. In
300.
Naja, auf jeden Fall, die 2 neuen Terminatoren kommen an und schon direkt in der Pilot-Episode passiert sowas total Hanebüchenes. Und zwar brechen die in eine Bank ein, weil dort von... In der Vergangenheit, es wurden immer wieder schon auf einmal aus der Zukunft Leute in die Vergangenheit geschickt und die haben den Tresorraum der Bank so präpariert, dass dort eine Zeitmaschine installiert wurde. Und jetzt gehen sie in diese Bank rein und katapultieren sich, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, 3-4 Jahre in die Zukunft und verfolgt natürlich vom bösen Terminator nur sein Schädel, überlebt, landet irgendwie aus irgendwelchen dummen Umständen auch mit in der Zeitblase und kommt mit in die Zukunft. Landet natürlich aber an einem ganz anderen Ort, ist ja klar. Und die Bank wird verwüstet. So. Jetzt 4 Jahre später sind sie wieder auf der Flucht, weil jetzt die letzten Aufnahmen, die mussten ja die Bank quasi überfallen, um in den Tresorraum reinzukommen, sind sie wieder auf der Flucht und müssen sich erstmal verstecken. Und der Schädel setzt sich von alleine wieder zusammen. Und er presst dann sogar noch so einen komischen Schönheitschirurgen oder was auch immer, der gerade auch an der Formel bastelt, um menschliches Gewebe zu erzeugen und legt sich sogar eine neue Außenhaut zu und nennt sich und wird ab da Chromati genannt.
Die kann sich einen Schädel wieder zusammensetzen.
Ich meine,
wächst aus dem Schädel plötzlich wieder ein ganzer Körper.
Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Der Schädel wird irgendwie von einem Arbeiter gefunden und auf eine Schrottdeponie mitgebracht und von da sind Gott. Es ist absolut unübersichtlich. Was man der ersten Staffel zugutehalten muss, die erste Staffel hatte, glaube ich, 9 Episoden, sie ist komplett stringent erzählt. Wo die eine Folge aufhört, fängt die nächste an, das wird in der zweiten Staffel komplett über Bord geworfen, da hat es eher diese
MacGyver-Szenario. Das ist aber auch nichts, was man irgendwie sowas zugutehalten könnte. Also jetzt doch, nicht so ungewöhnlich, dass eine Story stringent erzählt wird.
Ich halte das tatsächlich für gut. Also die erste fand ich sogar noch halbwegs spannend, da sie kontinuierlich erzählt wurde, während in der zweiten immer diese in sich geschlossenen Geschichten in einer Episode, die keine Auswirkungen auf die Zukunft haben, auf die fortschreitende Story. Das war von einer Episode auf die andere total langweilig und überflüssig
Walker geworden. Texas Ranger-mäßig.
MacGyver-mäßig ist mein Beispiel. Da kannst du eine Episode sehen und wenn du brauchst keine Vorgeschichte, brauchst keine Nachgeschichte und vor allen Dingen auch, wie sie Werbung für diese Serie gemacht haben. Da war ein riesiger Money-Shot gewesen, wo Sarah Connor in einem Zimmer steht, umringt von 5 Terminatoren, die ja alle eine Knarre an den Schädel halten. Diese Sequenz wurde direkt in der Pilot-Episode verballert. Und danach siehst du, wenn's hochkommt, alle 10, 20 Episoden, na gut, so viele gab's gar nicht, alle 5 Episoden siehst du dann nochmal einen Terminator im Endoskelett-Look.
Achso, aber der Terminator ist aber schon immer präsent. Jagt die jetzt, nur nicht im Endoskelett-Look,
ja, sondern im menschlichen
Look. In menschlicher Form.
Ja, und gut, ist ja dann nicht so tragisch.
Und dann passiert.
Und er kam ja auch in den Filmen. Und dann passiert in der Folgezeit sowas komplett Merkwürdiges in einer Episode der zweiten Staffel, die heißt Der Uhrmacher. Wird auf einmal angedeutet, dass es 2 alternative, parallel existierende Zukunftsvisionen gibt. Denn es stellt sich dann auf einmal heraus, also es taucht dann noch ein Typ vom Widerstand aus der Zukunft in der Gegenwart auf, der die unterstützt. Die sind dann zu viert unterwegs, der übrigens der Bruder von Kyle Reese ist. Weswegen Sarah Connor da auch so moralische Instanzen hat, ob sie mit ihm jetzt was anfangen soll oder nicht.
Hat es Sinn, dass du die Geschichte nacherzählst? Ich glaube, die ist doch eh so für den Arsch und Hanebüchen.
Ja, okay.
Wäre es nicht klüger, einfach mit so einem Fazit zu schließen, weil es echt irgendwie total verwirrend ist. Ich raff jetzt schon nicht mehr, um was da geht.
Ja, also es ist auch total unübersichtlich. Ich will nur noch darauf eingehen, wie auch hier wieder der Terminator-Charakter selbst komplett entfremdet wurde. Der Terminator kommt an, er schießt einen Menschen, kommt John Connor, du hast gerade einen Unschuldigen getötet. Ups, mein Fehler. Hä? Was? Ernsthaft? Oder hier kann der Terminator auf einmal essen?
Der isst aber nur so Schlagbolzen oder so.
Die hat einen Lieblingsgeschmack und wird neidisch auf Johns Freundin.
Ach, der weibliche.
Ja, der weibliche, Summer Glau, der Beschützer. Das ist, oh Gott.
Ja, wirkt halt, also ich hab's nicht gesehen, aber es wirkt auf mich so ein bisschen wie in so eine Seifenoper reingepresst.
Ja.
So halt,
um
irgendwie ein Serienpublikum zu bedienen.
Aber auch hier zitieren sie natürlich wieder aus dem Fundus. Auch hier, diesmal darf Summer Glau den Satz sagen. Come with me if you wanna live. Und ich weiß nicht, das ist alles so hanebüchen. Ich habe sie tatsächlich beide Staffeln original zu Hause stehen. Einmal sehen, nie wieder. Das ist unglaublich. Und auch wieder dieser Trend hin, die Tendenz zur Koexistenz von Mensch und Maschine. Auch wie Matrix, so kommen wir, arrangieren uns und nebeneinander können wir ja auch miteinander leben. Das ist, lag überhaupt nicht mehr in der Idee, die James Cameron mal hatte. In Staffel 2 taucht noch ein T-1000 auf, ich weiß nicht mal woher und was der für eine Funktion hat. Und ich will es auch gar nicht wissen, es ist, ah, oh Gott.
Das spielt von Robert Patrick?
Nee, von Shirley Manson, es war ihr erster Auftritt, die hat vorher nie was gemacht und wirkt auch so artifiziell und übertrieben und, ah. Aber okay, ich habe mich genug ausgelassen. Wir kommen zum Ende, wir kommen zum Finale. Jemand noch letzte Worte?
Ja, was gibt es zu sagen, außer dass der erste Teil, gut, der war zu seiner Zeit wahrscheinlich ziemlich krass, der zweite Teil ist einfach der beste Film aller Zeiten und danach geht es halt echt rapide bergab bis zu dem Punkt, dass das Franchise so verunstaltet wurde, dass man bis auf die Tatsache, dass Maschinen eine Rolle spielen und das paar Namen genannt werden, überhaupt nichts mehr mit der Grundidee zu tun hatte.
Meine letzten Worte sind, wir sind Movies, we'll be back.
The unknown future rolls toward us. I face it for the first time with a sense of hope. Because of a machine, a Terminator can learn the value of human life. Maybe we can too.
Hasta la vista, baby.